Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß.
Früher bin ich gerne mit Freunden mal ins Casino gegangen, also mit sehr überschaubarem Niveau von irgendwie 50 Euro oder sowas dann, aber haben da großen Spaß gehabt. In Holland war das, konnte man mit ganz kleinen Beträgen spielen. Da war das ja auch immer die große Kunst. Also jetzt hast du 3-4 Mal Glück gehabt. Also wirklich Glück gehabt hast du erst, wenn du es damit aus der Tür schaffst. Und so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ist kein Glücksspiel, aber das steckt ehrlich wirklich Risiko drin. Und deshalb muss man da anders vorgehen als bei Bestandsaufbau mit Mieteinnahmen, die sehr langfristig kalkulierbar, inflationsgeschützt und so weiter sind. Ne?
Genau. Und deswegen, ich glaube, man kann es eins zu eins übertragen, was wir in den letzten 5 Minuten gesagt haben, an das typische Fix-and-Flip-Business. Wenn ihr zuhört und sagt, ich will einen steilen Plan verfolgen mit Immobilien, ich starte jetzt durch und deswegen verstehe ich, besser ist, wenn ich Wohnungen ankaufe und gleich wieder verkaufe und den Gewinn mitnehme. Vorsicht, kauft vielleicht mal die ein oder andere wirklich für einen Bestand. Mischt das ganze Thema. Wir haben gerade ein Video dazu gemacht, ist jetzt eine Woche alt, was Vor- und Nachteile sind. Das fühlt sich komplett und ganz, ganz anders an. Und es gab eine Zeit, viele, viele Jahre zusteuernd auf 2022 quasi, wo das Ganze gegipfelt ist, wo die Leute immer noch und noch verrückter geworden sind. Jemand, der überhaupt Immobilien nicht konnte, der aber einfach nur gekauft hat, womöglich noch zum schlechten Preis und dann noch 12 Monate gebraucht hat, um irgendwas zu renovieren und keine Zeit dafür hatte und dann noch eine Überraschung hatte. Aber in 12 Monaten war das so viel Mehrwert, dass er es wieder mit Gewinn verkaufen konnte. Das hat so viel maskiert vom Markt quasi, was eigentlich wirklich passiert, weil der Markt einfach so nach oben gegangen ist, dass dann wirklich viele 2022 aufgewacht sind und genau das, Mist, ich bin mitten noch im Casino, meine Chips sind auf dem Tisch und die Zinsen sind bei 4%. Und keiner kann mir gerade meine Immobilie zu den Preisen abkaufen, weil er jetzt 4% Zinsen zahlen muss.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Was passiert für Vermieter und Investoren nach der Bundestagswahl? Wohin geht es jetzt eigentlich mit den Zinsen? Geht es jetzt rauf oder runter mit den Bauzinsen? Was gibt sonst so für News am Immobilienmarkt? Wir wollen sprechen, wie wichtig das Thema Steuern für euch als Immobilieninvestor ist und viele, viele andere Themen, auch wieder über Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir gehen wieder spazieren. Hallo Stefan.
Hallo Marco. Es ist sehr schade, der Marco ist gerade im Vorgespräch von seinem Stuhl gefallen, weil sich eine Schraube gelöst hat. Fast wäre es auf Kamera gewesen.
Ah ja, also der Stuhl ist zusammengebrochen. Ja. Das kann nur vom Krafttraining kommen, weil ich jetzt so schwer bin, dass der Stuhl das schon nicht mehr hält. Genau. Ja. Spaziergang. Schön, dass ihr dabei seid. Wir nehmen uns Zeit. Stefan und ich gehen immer mal gerne spazieren, wenn wir große Themen besprechen. Hier nehmen wir euch virtuell mit. In Wirklichkeit sitzen wir natürlich hier vor dem Mikrofon. Nehmen uns aber ein bisschen mehr Zeit, um über Themen zu sprechen, die uns so bewegen, damit es aber nicht ganz unstrukturiert ist. Wir sprechen immer in folgenden Rubriken eine Wahrheit zum Vermögensaufbau, suchen uns immer eine raus, über die sprechen wir gleich. Dann gucken wir uns Immobilienmarkt und News an, kommen von den Zinsen. Seit der Zinserhöhung ist das ja spannend, da auch immer wirklich reinzugucken, was da passiert und was sonst so los ist. Natürlich Bundestagswahl, jetzt sicherlich gleich ein Thema. Dann gibt es ein Update zu unserem Portfolio, was ist los bei unseren eigenen Immobilien. Und dann sprechen wir noch über, was ist los bei Immocation. Und über ein Thema zur Persönlichkeitsentwicklung, wo wir uns auch wieder eins raussuchen, weil wir in den letzten Jahren viel in der Richtung für uns selbst getan haben und das gerne mit euch teilen, weil ihr da immer auch relativ viel danach fragt. So, das vorangeschickt, geht's los mit Wahrheiten zum Vermögensaufbau, wo wir oft ja so Dinge haben wie der Hebeleffekt ist das Geheimnis des Kapitalismus, Sparzwang ist gut bei Immobilien, solche Sachen. Und heute wollen wir sprechen über das Thema Steuern, wie wichtig Steuern sparen ist. Und kann euch sagen, ich habe vor ein paar Tagen von dir, Stefan, eine Nachricht bekommen in WhatsApp, ich weiß nicht, 2 Minuten lang. Das Ergebnis der Nachricht bringt uns voraussichtlich ein paar 100.000 €. Das ist deshalb entstanden, weil wir bei Martin Richter waren, in Pirna und Videos aufgenommen haben. Tatsächlich auch ein super spannendes Video, das müsste auch schon released sein, das könnt ihr schon gucken. Da bewertet quasi Martin Richter unsere Steuerstrategie von den letzten Jahren, sehr interessant. Und es ist wirklich erstaunlich, weil wir beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema. Und wir sitzen mit Martin da und immer noch kommt was raus, was wirklich Geld spart. Jetzt ist klar, dass ein paar 100.000 € Steuern sparen bedeutet, da bewegt man auch ein bisschen ein größeres Vermögen. Wir sind natürlich unfassbar dankbar, dass wir in so einer Größenordnung jetzt mittlerweile investieren dürfen. Aber auch zum Start ist es sehr, 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 sehr entscheidend, auch wenn der Betrag vielleicht am Anfang noch kleiner ist, was man in der Richtung tut. Ich weiß noch gut, als wir angefangen haben mit Immobilien und dann auch Immocation aufgebaut haben und so, was ja eben auch eine GmbH ist und da gibt es ja auch irgendwie steuerliche Themen, kamst du, Stefan, schon immer um die Ecke mit ganz vielen Steuerthemen und ich habe das irgendwie versucht, so weit wie es geht, vor mir wegzuschieben, weil ich gesagt habe, ja, es hat jetzt alles hier so eine hohe Komplexität, was wir gerade machen, das brauche ich jetzt nicht auch noch und was bringt das jetzt schon, ob wir jetzt hier, keine Ahnung, 25% oder 15% Steuern zahlen? Ja, klar, das ist schön, wenn man das weniger bezahlt, aber darüber können wir uns irgendwann mal noch Gedanken machen. Und du hast zum Glück dir sehr früh Gedanken gemacht. Wir haben ein paar Dinge, glaube ich, richtig gemacht. Ein paar auch nicht ganz optimal, kommt in dem Video mit Martin raus. Ja.
Gehobelt wird da fallen Späne.
Ja, aber vor allem ist es auch nicht immer so eindeutig, weil man vorher auch nicht weiß, was dann passiert mit Immobilienprojekten und so weiter. Aber wir sind an vielen, vielen Themen vorbeigekommen und ich habe über die Jahre dann wirklich festgestellt, boah, es ist verrückt, welchen Impact das auf unseren Vermögensaufbau hat. Wir könnten jetzt, also deshalb ist unsere Message heute bei Wahrheit zum Vermögensaufbau, Steuern sind Chefsache. Das bedeutet, du musst als Immobilieninvestor, sagen wir es seit Jahren ja irgendwie auch in dieser Form, du musst als Immobilieninvestor dir wirklich selber darüber Gedanken machen. Du kannst es nicht abdrücken und glauben, bloß weil du jetzt einen Steuerberater zum Beispiel nutzt für deine Steuererklärung, dass der dann mit dir so gestaltet, dass du da wirklich viel Steuern sparen kannst. Und wir könnten unzählige Beispiele machen. Wir machen mal 3, haben wir gesagt, ne? Und fangen mal an mit dem Klassiker, würde ich sagen. Kaufe ich eine Immobilie, also erstmal kauf dir die erste Wohnung privat zur Altersvorsorge, dann kauft ihr die wahrscheinlich privat. Und das ist auch gut so, da braucht ihr euch tatsächlich nicht so viele Gedanken machen. Kauft ihr eine zweite, eine dritte, eine vierte Wohnung, dann kann man schon sehr, sehr schnell und früh die Frage stellen, macht es zum Beispiel Sinn, diese Immobilie in eine vermögensverwaltende GmbH zu kaufen? Und das, Stefan, kannst du mal aufzeigen jetzt, ne? Zeigen wir auch immer auf in den Steuerwebinaren, die jetzt auch wieder stattfinden mit Martin Richter, welchen Impact das eigentlich am Vermögensaufbau haben kann, so eine Entscheidung.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Also es geht beim Steuern sparen nicht darum, Belege zu sammeln und es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie im laufenden Jahr ein paar Prozent weniger Steuern zu bezahlen. Das ist alles schön und gut, aber worum es eigentlich geht, ist, Systeme zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Dinge, die man ohnehin tun will, einem leichter fallen wirtschaftlich, man schneller ans Ziel kommt oder sie weniger Arbeit erfordern, weil einfach steuerlich das ganze System durch mehr Eigenkapital und so weiter unterstützt wird. Und wenn man diese Frage VV GmbH mit Steuerberatern, die sich damit nicht auskennt, bespricht, dann kommt man oft an diesen Punkt, ja, was bringt denn das jetzt? Jetzt zahlen Sie da in der GmbH 25% Steuern oder 30% Steuern, also Körperschafts- und Gewerbesteuer, je nachdem, wo die Gesellschaft liegt. Aber dann müssen sie es ja noch nach privat ausschütten, dann zahlen sie da jetzt nochmal Steuern drauf. Am Ende haben sie genauso viel Steuern bezahlt. Ich muss mich korrigieren, das ist eine VV GmbH, also 15% Steuern erstmal in der GmbH auf die Vermietungseinkünfte und danach auf die Ausschüttung 25% Steuern. Ja. Am Ende haben sie genauso 40% Steuern bezahlt, als ob sie das einfach sofort privat gemacht haben. Und dann haben sie aber eine GmbH und die kostet Geld und das ist alles ganz kompliziert und aufwendig, was soll denn das bringen? Und ich glaube, ganz viele, die diese Themen nicht ernsthaft durchdrungen haben, also nicht gesagt haben, ich muss Steuern verstehen und wie diese Systeme funktionieren, hören dann auf, weil der Steuerberater weiß es ja. Und es klingt ja auch sehr plausibel, was er da jetzt gerade aufgemalt hat. Das ist halt 25 plus 15 ist 40, privat habe ich irgendwie auch 40 und das schafft Komplexität, was bringt mir das? Und wenn man dann aber reinschaut, und versteht, dass eine VV GmbH nicht dafür gedacht ist, Gewinne zu nehmen und sie dann hinterher direkt auszuschütten und darauf Kapitalertragsteuer zu bezahlen, sondern dass das ein Instrument ist, um Vermögensaufbau zu betreiben. Sich diese Zahlen mal anschaut, zeichnet sich ein völlig anderes Bild. Wenn ich mit derselben Strategie, dieselbe Art von Immobilien, mit derselben Rentabilität kaufe, einmal im Privatvermögen, ne, und immer wieder das Geld, was übrig bleibt, reinvestiere, um neue Immobilien zu kaufen, oder ich mache das Ganze in einer vermögensverwaltenden GmbH, dann baut mein Vermögen sich ungefähr doppelt, je länger das Ganze geht, sogar noch etwas schneller, weil es eine Exponentialfunktion ist, auf im Vergleich zum Privatvermögen. Doppelt so schneller Vermögensaufbau, während ich die gleichen Dinge tue. Doppelt so schneller Vermögensaufbau heißt auch doppelt so viel Cashflow, der dann irgendwann übrig bleibt. Warum? Weil in der VV GmbH in dieser ganzen Wachstumsphase weniger Geld an das Finanzamt geht und dadurch aus den laufenden Überschüssen mehr Geld zum Reinvestieren für neue Immobilien zur Verfügung steht. Und wenn man sich das mal in Zahlen anschaut, ist das absolut frappierend und eindeutig, warum dieses Instrument Sinn macht. Selbst wenn man dann nach 10 oder 15 Jahren, wenn man dann das doppelte Vermögen aufgebaut hat, sagt, und jetzt will ich alles privat haben, ich möchte mir, ich weiß nicht was kaufen, einen Sportwagen oder ich möchte jetzt ganz tolle Urlaube machen, eine Weltreise oder so. Selbst wenn ich dann 25% Abgeltungssteuer darauf bezahlen würde, Kapitalertragssteuer, dann wäre das Ergebnis immer noch, dass ich mehr Geld privat auf dem Konto habe, als wenn ich es sofort privat gemacht hätte. Und es gibt dann auch noch jede Menge Mittel und Wege sicherzustellen, dass man eben beim Ausschütten aus so einer GmbH ins Privatvermögen keine 25% bezahlen muss. Wir haben dafür eine Excel gebaut und jetzt ist das hier ein Podcast, jetzt können wir sie nicht zeigen. In den Webinaren mit dem Martin mache ich diese Excel auch auf und zeige die. Die schicken wir hinterher auch rum, damit man damit rumspielen kann. Kann man mit diesen Zahlen eben spielen und sieht diesen Effekt jetzt nochmal aufgetaucht. Was ist der Punkt? Ich kann entweder mal mir die Oberfläche angucken und drei Leute, am besten, die selber keine Ahnung von dem Thema haben oder selber nicht als Investoren denken, haben irgendwie gut klingende Argumente, warum das dann keinen Sinn macht. Oder ich grabe mich so tief ein, bis ich selber verstanden habe, warum das für meine Situation eben sehr wohl Sinn macht und es eigentlich fatal wäre, das Ganze nicht umzusetzen, ne? Nimmt dir keiner ab. Also wie viele Steuerberater von euch haben euch beim quasi jährlichen Strategie-Review eine Excel-Tabelle präsentiert, um mit euch mal gemeinsam eure Planung für den Bestandsaufbau durchzugehen und welche Struktur dafür optimal ist? Ich schätze die wenigsten. Ja.
Ja, also glaub Beispiel Nummer eins, wir kommen gleich dazu, wo wir die paar hundert Kilo gefunden haben oder wahrscheinlich dann finden können. Aber Punkt zwei nochmal, der bekennt vielleicht die Themen, wenn ihr öfter unseren Podcast hört, aber auch da wird's deutlich. Ehegattenschaukel, glaube ich, sehr, sehr beliebt. Ich glaube, der Name ist auch sehr interessant für viele Leute, um mal reinzugucken, was ist denn das für ein Steuerhack? Die erste Immobilie 2015, die ich gekauft habe im August, läuft also jetzt im August diesen Jahres aus der 10-Jahres-Frist. Das bedeutet, ich kann sie erstmal steuerfrei verkaufen. Wenn ich diese Immobilie an meine Ehefrau verkaufe, fällt keine Grunderwerbssteuer an. Das heißt, ich kann sie quasi einfach übertragen, sinngemäß auf die Ehefrau, und bei diesem Vorgang fällt keine Steuer an, ja, weil ich aus der 10-Jahres-Frist raus bin und keine Grunderwerbssteuer zahle. Warum sollte ich das jetzt machen? Weil ich den aktuellen Marktwert jetzt ansetzen kann. Das heißt, meine Ehefrau zahlt mir den aktuellen Wert, den die Immobilie hat. Das ist jetzt in dem Fall Immobilie gekauft für 58.000 Euro, kleine Einzimmerwohnung. Keine Ahnung, 130.000, 140.000 Euro ist die wahrscheinlich wert, wenn sie sie für diesen Preis jetzt kauft. Dann kann sie zukünftig die Abschreibung, die sie ja von den Mieteinnahmen abziehen darf, ermitteln auf Basis ihres Kaufpreises und nicht mehr auf Basis der 58.000 Euro. Das heißt, das, was sie abziehen kann von den Mieteinnahmen und Abschreibung, wird sich mehr als verdoppeln. Und das bedeutet, die Cashflow-Rechnung dieser Immobilie wird besser. Wie bezahlt sie jetzt die Immobilie? Sie muss ja wirklich den Kaufpreis dann auch bezahlen. Und das wahrscheinlich Beste, was man dann machen kann, wenn man sagt, man will eben auch noch ein bisschen weiter skalieren als Immobilieninvestor, wäre ja tatsächlich, eine Bank in das Spiel reinzuholen und zu sagen, ich möchte diese Immobilie jetzt gern, also würde meine Frau dann sagen, mit 130.000 Euro Kaufpreis finanzieren. Also ich möchte 130.000 Euro Kredit aufnehmen. Gibt das die Immobilie her von der Cashflow-Rechnung? Gibt sie locker, weil sie hat seit 10 Jahren Mietentwicklung erfahren. Ich glaube, wir sind jetzt, wir müssten fast schon bei 500 Euro Miete sein. Ich weiß gar nicht auswendig, gestartet sind wir bei 320 Euro Miete im Jahr 2015. Da ist also sehr viel mehr Platz in der Kalkulation für auch eine größere Bankrate. Das heißt, die Immobilie zahlt sich danach auch weiter von selbst ab. Was jetzt passiert? Die Cashflow-Rechnung ist erstmal für meine Frau besser. Sie hat ja die höhere Abschreibung. Und gleichzeitig sind 130.000 Euro auf meinem Konto gelandet, die ich wieder habe, um weitere Immobilien zu kaufen. So. Ziemlich cooler Steuertrick, ich kann mir auch da wieder, um es auf dasselbe Thema zu beziehen, kaum vorstellen, dass irgendein Steuerberater in Deutschland nach 10 Jahren anruft und sagt, hey, ich habe gesehen in deiner Anlage VV, diese eine Immobilie, die ist jetzt aus der 10-Jahres-Frist, hast du mal darüber nachgedacht, sie an deine Ehefrau zu verkaufen? Oder? Also wüsste ich nicht. Wenn ihr so einen Steuerberater habt, schreibt uns gerne, wenn er euch angerufen hat nach 10 Jahre Haltefrist. Aber das ist einfach Steuergestaltung und deswegen sagen wir, Steuern sind Chefsache. Du musst es wissen, dass es das gibt und du kannst es dann mit einem Steuerberater abwickeln und möglicherweise stößt du auf einen, der sagt, ich verstehe das und finde das gut und tolles Konzept. Im Worst Case stößt du auf einen, der dein eigener Steuerberater ist und sagt, wow, vorsichtig mit sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht und Gestaltungsmissbrauch und so weiter und so fort und deshalb musst du es selber einfach im Zweifelsfall wissen.
Insbesondere ist das ja nur eine von ganz, ganz, also du kannst diese Entscheidung ja nicht mehr treffen, quasi in Jahr 6, wenn du die Immobilie schon hast, sondern die beste Voraussetzung ist erstmal, dass einer von beiden die Immobilie kauft und nicht beide als Bruchteilsgemeinschaft, wie viele Leute machen würden. Ne? Du musst, also eigentlich musst du eine ganze Checkliste von Dingen, bevor du eine Immobilie kaufst, abarbeiten gedanklich. Wie ist dein Steuerkonzept für diese Immobilie? Wie Martin immer sagt, jede Immobilie verdient ihre eigene steuerliche Struktur oder Entscheidung, ne? Und also der Steuerberater müsste ja nicht nur sagen, da gibt es sowas wie die Ehegattenschaukel, sondern diesen ganzen Katalog eigentlich im Kopf haben, perfekt auf deine Ausgangssituation, deine Ziele, deine private Situation, deine berufliche Situation abgestimmt. Und dann ist vielleicht ein Teilaspekt, dass das Sinn macht, dass ihr die nicht als Bruchteil kauft. Aber vielleicht ist es auch nicht richtig, dass einer sie als Einzelperson kauft. Vielleicht ist es richtig, dass man sie als GbR kauft, aber mit Verhältnissen 100:0, weil man darüber noch weitere Vorteile hinterher hat, wenn man sie mal in eine GmbH übertragen möchte, weil langfristig vielleicht die Immobilie entwickelt dann solche Cashflows hat, dass sie in eine vermögensverwaltende Struktur gehört und so weiter. Das ist der Einzige, der diese Gedanken sich machen kann, bist du selber, weil nur du dir die Zeit nimmst, deine Situation mit aller Komplexität ernsthaft mal in dieser Ausführlichkeit zu beurteilen. Ne?
Du hast vollkommen recht. Also ich schätze, in 90% der Fällen wird die Immobilie gemeinsam quasi gekauft, zwischen Ehemann und Ehefrau, was quasi schon mal der erste Fehler ist.
Ja, ja. Und wenn man sich einfach nur anguckt, was das an Geld kostet, solche steuerlichen Fehler zu machen, weil man sich nicht damit beschäftigt hat und dann überlegt, was der eigene Stundenlohn so ein bisschen sein soll eigentlich, ne? Ist völlig klar, dass es sehr gut investierte Zeit ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also ich weiß nicht, du machst dich schon mittlerweile lustig darüber, weil ich es immer sage, aber ich habe nie einen höheren Stundenlohn, als wenn ich mich mit diesen Steuerthemen beschäftige. Ich habe, nachdem wir bei Martin jetzt gerade in Pirna waren, also nicht nur das, was wir vor der Kamera gemacht haben, alles an Gesprächen, was wir gemacht haben, hier zig Beispiele, wo mein Stundenlohn eher 100 als 50.000 Euro war. Sensationell.
Ja. Erzähl mal das Beispiel jetzt. Drittes Beispiel jetzt etwas für weitere fortgeschrittene Investoren, glaube ich, aber auch super spannend.
Ist die Frage, wir stolpern da auch in dem Gespräch mit Martin dann drüber, in einem, das wir aufgezeichnet haben.
Das heißt übrigens, Steuerberater grillt Immocation-Gründer. Etwas provozierender Titel. Natürlich hat er keine Chance, uns zu grillen. Nee, er gibt sich wirklich Mühe, unsere Steuerfehler aufzudecken, aber ziemlich cooles Video geworden, glaube ich. Die müsste schon online sein.
Ja. Wir investieren ja relativ viel Geld, also nachdem wir sehr viel in den Bestandsaufbau investiert haben und einen großen Bestand von 250, 300 Wohnungen aufgebaut haben, in verschiedenen Partnerschaften, ganz wichtig, also nicht jetzt Marco und ich im täglichen Geschäft, aber eben da beteiligt sind, machen wir jetzt relativ viel Handels- und Aufteilergeschäft gerade. Investieren also Geld in Objekte, die am Ende als Mehrfamilienhaus angekauft und dann als Eigentumswohnungen irgendwann wieder verkauft werden. Und das kann man jetzt in ganz verschiedenen Strukturen machen. Typischerweise gibt es dann eben eine Gesellschaft, die dieses Objekt wirklich handelt, also so eine Handelsgesellschaft. Das ist dann oft eine GmbH, oft auch eine GmbH für ein einziges Objekt, weil die dann auch teilweise sehr groß sind, also wo es dann um zweistellige Millionenbeträge für ein einziges Objekt geht. Und jetzt könnte man ja Folgendes machen. Jetzt gibt es immer ein Team, das quasi die operative Arbeit macht. Und es gibt ein, zwei, drei oder vier Geldgeber, die teilweise auch große Beträge an Eigenkapital zur Verfügung stellen, um diesen Handelsdeal eben abzuwickeln, weil man den typischerweise nicht komplett, auch inklusive Nebenkosten, von der Bank finanziert bekommt. Jetzt könnte man ja sagen, diejenigen, die Eigenkapital geben wollen, die beteiligen sich jeweils über ihre Holdingstrukturen, weil man die ja typischerweise dann hat, das ist nochmal ein anderes Thema, warum, an dieser Handelsgesellschaft, erwerben also wirklich Gesellschaftsanteile. Das hat eine Menge Vorteile, zum Beispiel ist das sehr, sehr klar hinterher, wie der Gewinn verteilt wird, ne, weil das einfach dann nach Anteilen geht, das ist schön im Handelsregister alles abzubilden, das ist für Banken schön transparent, wem gehört hier eigentlich was. Das kann auch steuerlich interessant sein, weil quasi da jetzt der Gewerbesteuersatz zum Tragen kommt von der Handelsgesellschaft, also je nachdem, wo die eben ihren Sitz hat, den könnte man ja auch, weil man da eigentlich so allzu viele Entscheidungen nicht zu treffen hat, auch irgendwo hinlegen, wo der Gewerbesteuersatz sehr niedrig ist und so weiter und so fort. Kann also ganz nett sein. Hat aber auch Nachteile, weil das Geld erstmal in der Handelsgesellschaft versteuert wird und danach in der Holding landet, nach der Ausschüttung, also dann in der Holding der Beteiligten, der EK-Geber landet und aber ja noch nicht im Privatvermögen ist. Also wenn jetzt Marco und ich sagen, das Geld, das wir aus diesen Handelsgeschäften verdienen, das wollen wir aus irgendeinem Grund ganz am Ende in unserem Privatvermögen haben. Zum Beispiel, weil wir davon private Investments tätigen wollen oder auch einfach irgendwelche Konsumausgaben privat haben. Und irgendwo muss ja auch das Geld, was wir privat ausgeben, herkommen. Dann ist möglicherweise eben eine ganz andere Struktur interessant, nämlich zum Beispiel eine stille Beteiligung zu machen auf der privaten Ebene. Also das heißt, statt eine Beteiligung an der GmbH, an der Handelsgesellschaft, macht man quasi eine Art Darlehen, so ein bisschen wie so ein partiarisches Darlehen, gibt also Geld in Form einer solchen stillen Beteiligung in die Handelsgesellschaft rein und bekommt dann hinterher dieses Geld mit einer Verzinsung, mit einem Gewinnanteil zurück. Was passiert jetzt in dem Moment? Bei der Handelsgesellschaft sind dann diese Ausgaben, also diese Ausschüttungen, eine Betriebsausgabe. Die mindern jetzt also in dieser Handelsgesellschaft das zu versteuernde Einkommen. Und das Ganze kommt dann als Kapitaleinkünfte bei uns im Privatvermögen an. Und das hat jetzt den Vorteil, dass wir nur einmal quasi die Steuern bezahlen müssen. Es geht als Betriebsausgabe bei der Handelsgesellschaft raus. Die muss also erstmal darauf keine Steuern zahlen, weil sie es vor der Besteuerung abzieht. Und wir müssen nur die Kapitalertragssteuer darauf bezahlen, statt wie in dem Beispiel gerade, dass es durch zwei Ebenen, erst in die Holding und dann nach privat muss. Das Ergebnis dieser Kalkulation ist, dass, wenn das Geld ganz am Ende im Privatvermögen landen soll, deutlich mehr Geld dort ankommt, als wenn man es über eine direkte Beteiligung macht. Das Problem ist jetzt nur, wir haben dieses Geld möglicherweise, das wir investieren wollen, im Moment gar nicht privat auf dem Konto, sondern das steckt in der Holding. Wie kann man jetzt das lösen? Es kann also unsere Holding uns ein Darlehen geben nach privat. Dieses Darlehen muss einen angemessenen Zinssatz haben. Da kann man dann aber das Darlehen mit sehr nachteiligen Konditionen gestalten, so mit voller persönlicher Haftung und allem drum und dran, dass dann der Zinssatz nicht allzu schlimm hoch sein muss. Und gleichzeitig kann dann dieses Geld, was die Holding uns privat leiht, können wir dann privat nehmen, um eben diese stille Beteiligung zu machen. Das klingt jetzt alle irre kompliziert. Was ich sagen will, ist, es gibt für einen und denselben Vorgang, wenn man weiß, welche Ziele einem gerade wichtig sind und wo das Geld am Ende wie gebraucht wird, verschiedene Lösungswege. Das waren jetzt übrigens nur zwei. Es gibt noch mehrere weitere, bei denen tatsächlich aus exakt dem gleichen Vorgang deutlich mehr oder viel weniger Geld auf dem Konto jeweils ankommt. Ja, und es gibt dann noch wieder Details, die eine Rolle spielen. Zu welchem Prozentsatz bin ich beteiligt an der Handelsgesellschaft? Da gibt es noch wieder Schwellwerte, die ich nicht überschreiten darf, damit auch wirklich die Kapitalertragssteuer und nicht der private Einkommensteuersatz zählt. Es gibt noch wieder Sonderregeln, dass dann ein Teil der Gewerbesteuer zusätzlich unterzogen wird in der Handelsgesellschaft, pipapo. Man muss diese Dinge ernsthaft verstehen. Aber in diesem konkreten Beispiel ging es für uns bei einer einzigen organisatorischen Aktion quasi, also bei einer Summe von Handelsdeals um mehrere hunderttausend Euro Steuern auf der privaten Ebene. Wie viel Zeit ist das jetzt wert, ne? Das einmal zu verstehen. Mehrere hunderttausend Euro Steuern auf der privaten Ebene. Wenn ich mal zurückdenke, wie lange ich dafür früher arbeiten musste. Also für mehrere hunderttausend Euro privat versteuert auf dem Konto habe ich einfach mehrere Jahre arbeiten müssen in meinem alten Job. Und deshalb, glaube ich, lohnt es sich, in diese Dinge reinzugehen. Wieder no way, dass irgendjemand sich mal eben in so einer normalen Steuerberater-Mandatsverhältnis-Beziehung die Zeit nimmt, sowas auszurechnen, wofür ich dann einfach mehrere Excel-Tabellen und ich weiß nicht was für Rückfragen und Gedanken gebraucht habe, aber es lohnt sich halt hart. Ne?
Ja, also auch keine Kritik, fairerweise. Die meisten Steuerberater, glaube ich, haben das so nicht auf dem Zettel und ist, glaube ich, auch nicht Teil der Jobbeschreibung, wenn du sagst, ich lasse jetzt von jemand einfach meine Steuererklärung machen. Ne? Deswegen, genau. Also Steuern sind Chefsache und wir können euch diesen unfassbar hohen Stundenlohn, je nachdem, in welcher Situation natürlich seid, gerne anbieten. Ich glaube, es geht da nicht eine Stunde, sondern 90 Minuten. Wir haben mal wieder ein Webinar mit Martin Richter aufgesetzt. Es gibt genau 3 Live-Termine. Da gibt es viel mehr Beispiele und viel mehr von diesen Steuerhacks. Immocation.de/Steuerwebinar. Da sind alle 3 Termine zu finden, vollkommen kostenlos, kann man sich anmelden und dann gibt's einen sehr, sehr hohen Stundenlohn, glaube ich, für die Teilnahme. Das war unsere Wahrheit zum Vermögensaufbau. Ja, tatsächlich eine Wahrheit, die ich jahrelang auch so deutlich nicht gesehen habe. Zweiter Punkt, Immobilienmarkt und News. Wir fangen wieder mit so ein bisschen Zins-KPIs an, dann kommen wir gleich zur Bundestagswahl. Wir rekapitulieren, wie immer, die letzte Erhöhung der EZB des Leitzinses gab es im September 23 auf 4%. Wir erinnern uns, gab viele Schritte nach oben mit dem, was quasi Anfang 22 dann passiert ist, also Angriffskrieg auf die Ukraine und wahrscheinlich noch Corona-Nachwirkungen und so weiter. Inflation geht hoch, das macht die EZB. Dann gab es im Juni 24 eine erste Senkung. Mittlerweile haben wir die 5. Senkung hinter uns und sind runter auf 2,75, also Einlagezins, um präzise zu sein. Der nächste Zinsentscheid steht am 6. März an. Jetzt gucken wir mal aufs Bauzinsen-Chart parallel. Und da gleich noch ein Punkt, den wir schon ein paar Mal gemacht haben, der mir aber wichtig ist. Also die höchsten Zinsen, ich bin jetzt hier bei der Interhyp, ne, auf der Seite für eine 10-Jahres-Kondition kann man das nachgucken. Ist auch ziemlich valide, hat mir der Stefan Hillbrand, gibt es auch hier im Podcast ein Interview, 2 Wochen alt jetzt, der Vorstand der Interhyp auch nochmal verraten, diese Zinsen sind ziemlich valide, also da gibt es Regeln. Wenn die Interhyp quasi auf der Seite sagen will, für eine 10-Jahres-Finanzierung soll Zins 10 Jahre, das und das kriegst du als Zins, dann muss das für X% der Leute, die einen Kredit anfragen, auch tatsächlich der Zinssatz sein. Also ich glaube, es ist relativ gut, auf dieses Chart zu schauen. Der Höchststand war Ende 23 bei 4,23. Dann sind wir Anfang 24 zwischen 3 und 3,7 bis Mitte so ein bisschen rumgedümmelt. Dann ging es ziemlich runter auf 3,14 Ende letzten Jahres. Und jetzt 2025 ganz aktuell sind wir bei 3,4. Es war aber auch schon auf 3,5 dieses Jahr. Was ist da jetzt los? Also alle sagen uns eigentlich, auch zum Beispiel der Stefan Hillbrand in dem Interview, könnt ihr dort auch nochmal genauer hören, es ist einfach ziemlich volatil gerade. Also zu sagen, wohin jetzt die Zinsen gehen, es sagen eigentlich alle, es hat sich beruhigt, es ist stabiler, auch so Inflation im Griff, ja. Wahrscheinlich ist relativ viel geopolitische Unsicherheit jetzt irgendwie doch wieder da. Und eben der Faktor Trump mit seinen Zöllen. Wir haben noch so ein kleines Chart vorhin besprochen, was der Paul Zödi bei uns rumgeschickt hatte. In USA ist die 5-jährige Inflationserwartung der Verbraucher so hoch wie seit 1994 nicht. Also die rechnen jetzt mit Inflation, wahrscheinlich mit dem, was Trump eben jetzt tut. Also für mich ist da jetzt kein klarer Logikzusammenhang. Ich habe jetzt auch ein paar Leute gesagt, also das, was da mit Zöllen passieren soll, das kann eigentlich gar nicht den Riesenimpact auf die Inflation haben, aber wer weiß, was er geopolitisch macht, was sonst noch passiert. Also die Unsicherheit ist einfach irgendwie größer und deshalb sagen viele dieses Jahr Zinsen im Euroraum, jetzt speziell Bauzinsen, wahrscheinlich gehen die schon irgendwie seitwärts, vielleicht gehen die auch ein bisschen runter, eher vielleicht ein bisschen runter, aber es ist relativ volatil. Jetzt eine Frage, Stefan, wenn das erstmal volatil ist, wie würdest du es beantworten? Das heißt, ich muss jetzt sehr, sehr gut timen, wann ich genau meine Finanzierung abschließe. Also würdest du versuchen, da jetzt noch irgendwie, sagen wir mal, du hast eine Spanne von 0,5 in den Bauzinsen, die immer so über 3 Monate hoch und runter geht. Würdest du dann versuchen, da den möglichst besten Punkt zu treffen? So. Schwer.
Ja, also wie willst du das machen? Also klar, wenn du jetzt wüsstest, heute in 4 Wochen ist dann der niedrigste Punkt, dann würde ich 4 Wochen warten, aber du weißt es ja nicht. Also ehrlicherweise.
Du hast ja den Deal auch jetzt auf dem Tisch. Also Deal schlägt Zinsen, ne?
Ja, sowieso. Ich nehme das Ende vorweg. Ich würde die Konditionen nehmen, die ich gerade kriegen kann. Ich würde verschiedene Banken vergleichen, entweder selber oder eben über einen Finanzierungsvermittler wie Interhyp, ne, der dann viele Banken auf einmal anfragt, und würde mich für einen sinnvollen Zins entscheiden. Wichtiger als der Zins ist eigentlich, ist das eine Bank, die ernsthaft zu meiner Strategie passt und für mich auch ein Partner sein kann, die Dinge, die ich danach vorhabe, zu begleiten. Also Bankkontakte zu etablieren, die zu meiner mittelfristigen Strategie und meinem Bestandsaufbau und was auch immer passen, ist viel wichtiger als 0,1% Zinsen rauf oder runter bei der Einzelentscheidung. Und auch, ob du jetzt bei dieser einen Immobilie 0,5% mehr oder weniger bezahlt hast, sagen wir mal auf die ersten 15 Jahre oder wie lange du den Zins sicherst, das wird am Ende nicht darüber entscheiden, ob das eine gute Entscheidung war, diese Immobilie zu kaufen und so zu finanzieren oder nicht. Ne? Und ich würde die Energie viel lieber darauf stecken, Akquise gut zu machen, weitere interessante Immobilien zu finden und da voranzugehen. Und nein, es gibt für mich kein Szenario, in dem das Sinn macht, darauf groß zu warten, zu spekulieren oder so. Also, und ganz konkret, wir tun das überhaupt nicht. Wir haben diese ganze Zeit hindurch weiter Zinsen einfach festgeschrieben, wo es solche Entscheidungen zu treffen gab.
Ja. So, dann möchte ich noch einen weiteren KPI einführen, den wir, finde ich, hier regelmäßig angucken könnten, den 10-Jahres-Swap-Satz. Was ist das? Das ist quasi ein Zinstauschgeschäft. Der eine sichert dem anderen feste Zinskonditionen, in dem Fall für 10 Jahre zu. Was quasi sinngemäß muss er dafür bezahlen? Und der, 10 Jahre Zinsswap, genau, auf die letzten 5 Jahre angeschaut. Ist ganz interessant, das hat eben auch, ne, der Stefan Hilbrand gesagt nochmal, dass er da auch immer viel drauf guckt, viele Investoren gucken da drauf, er ist, glaube ich, ganz übliches Instrument, und nochmal einen Punkt rausarbeiten, den wir, wie gesagt, auch schon ein paar Mal gemacht haben, der, glaube ich, wichtig ist zu verstehen. Der 10 Jahre Zinsswap-Satz ist Anfang 2022 bei nahe Null, bisschen über Null, und schon Mitte 22 erreicht er einen Stand von 2,5. Zu dieser Zeit hatte die EZB, wenn überhaupt, eine Zinserhöhung gemacht, also einen Zinsschritt, also 0,25 irgendwie hoch, oder ich weiß gar nicht, ob der erste auch 0,5, aber egal, auf jeden Fall war die EZB-Zinsschritte waren weit hinter dem, was der 10-Jahres-Swap schon sagt. Das bedeutet, der Markt, also da, wo ich quasi Variable gegen feste Zinsen tauschen kann, der hatte schon gerechnet mit einem langfristigen Zins über 10 Jahre von mindestens 2,5. Das ging dann nochmal kurz runter, dann wieder hoch und gipfelt dann Q3 23 bei 3,5%. Jetzt aktuell, 2025, haben wir ganz knapp unter 2,5%. Also die Erwartung für die Zinsen die nächsten 10 Jahre quasi im Schnitt liegt bei 2,4%, das sagt der Markt. Und es lag mal bei 3,5%. Und das ist zumindest eine Aussage, glaube ich, also wenn man sich das immer regelmäßig anschaut, Stand jetzt aktuell, der Markt erwartet nicht, dass die Zinsen jetzt deutlich hochgehen in den nächsten Monaten. Aber das steht auch nicht, also oder über die nächsten Jahre. Da steht aber auch nicht, dass der Markt erwartet, dass die Zinsen deutlich runtergehen in den nächsten Jahren. Ne? Ist, glaube ich, eine ganz gute Kennzahl. Vor allem, wenn man sich eine Headline anschaut, ich war wirklich ein bisschen schockiert, dass man das so vereinfacht versucht darzustellen. Ich glaube, Focus Money, eine Überschrift habe ich gefunden. Wenn die EZB die Zinsen senkt, wird ihr Hauskauf bis zu 100.000 Euro günstiger. Dann rechnen sie irgendein Referenzhaus vor und rechnen aus, wie viel weniger Zinsen man bezahlt. Jetzt eben, wenn die EZB die Zinsen senkt. Und das ist, glaube ich, wirklich gefährlich von der Message, weil das würde ja bedeuten, okay, ich gehe jetzt davon aus, die EZB macht weitere Zinsschritte nach unten, was zumindest nicht sehr unwahrscheinlich ist, weil sie es ja irgendwie auf die Art und Weise auch angekündigt haben. Muss man jetzt sehen, ob es wirklich passiert. Aber ich erwarte jetzt sind wir gerade bei 2,75 und jetzt rechne ich mir aus, jetzt macht die noch zwei Schritte, dann geht es 0,5 runter und dann nehme ich an, die Bauzinsen gehen auch 0,5 runter. Das passiert eben nicht. In den Bauzinsen, jetzt wieder als Beispiel für 10 Jahre fest, ist bereits eingepreist, was der Markt denkt, was die EZB tun wird, quasi über die nächsten Monate und nächsten Jahre. Ja, das heißt, diesen Zusammenhang so direkt gibt's überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch, nochmal, macht es überhaupt keinen Sinn, auch wenn das gerade ein bisschen volatil ist, irgendwie zu warten oder darauf zu spekulieren, dass man einen guten Zinszeitpunkt trifft. Ich glaube, das ist wirklich schwer. Den 10-Jahres-Swap sich anzugucken, ist, glaube ich, cool und gut. Und zu schauen, so auch ein bisschen hat es ja eine große Aussage für den Immobilienmarkt, weil wir auch wissen, Immobilienmarkt hängt sehr, sehr stark an den Zinsen. Gerade wenn ihr eben kurzfristiger, risikoreichere Investments macht, Handelsdeals oder so. Also ich fände es nicht cool, wenn der 10-Jahres-Swap jetzt auf 4-5% geht. Ne? Das würde mir Sorgen machen, wenn wir das angucken. Dann würde ich nach vorne gerichtet andere Entscheidungen für unsere Handelsdeals, glaube ich, treffen. Zum Beispiel.
Wenn du wüsstest, dass das passiert.
Nee, wenn ich jetzt sehen würde. Wir würden den nächsten Spaziergang in ein paar Wochen, wir machen das Ding auf. Oh, 10-Jahres-Swap ist jetzt bei 4,5. Das wäre schon...
Das wäre ja auch der Moment, wo dann das Kind eigentlich schon im Brunnen liegt, weil zu dem Zeitpunkt auch alle Zinssätze, die du dann noch kriegen kannst oder die Preise von irgendwelchen Zinsabsicherungsinstrumenten auch schon hoch sind. Also,
ja, klar. Aber ich würde dann,
heute Farbe bekennen.
Genau. Wenn dann der Roti kommt und sagt, hier, großer Wohnblock, paar hundert Einheiten, habt ihr Bock, würde ich sagen, ja, lass mal überlegen, wie viel haben wir denn gerade im Feuer, was nicht festfinanziert ist quasi, weil unser ganzer Bestand ist ja festfinanziert oder fast der ganze. Da würde ich mir überlegen, wie viel ich dann noch ins Feuer lege. Aber du hast natürlich vollkommen recht, also auch den 10-Jahres-Swap anzuschauen. Es gibt keinen Chart der Welt, auf das man jetzt gucken kann und dadurch weiß, was in 3 Monaten oder in 3 Jahren der Fall ist. Aber das ist ein Indikator, der deutlich früher hochgeht, wie wenn ihr nur darauf wartet, was die EZB beim nächsten Mal entscheidet.
Spannend fand ich, wir haben uns ja die Tage mit dem mit unserem Banker von der HVB getroffen und auch so ein bisschen darüber diskutiert, ob man sich gegen allzu krasse Entwicklungen der Zinsen. Also nicht so, weißt du, 1% rauf oder runter, so be it. Ne? Also das merkt man dann jetzt zum Beispiel im Handelsgeschäft mit Sicherheit daran, wie viel Kaufnachfrage zum Beispiel auch von den Eigennutzern auf einzelne Wohnimmobilien kommt. Aber das ist in Ordnung so. Ne? Aber was wäre denn, wenn aus irgendeinem Grund die Zinsen, ich keine Ahnung was, ne? Also Krieg ist das, was mir jetzt einfällt, in irgendwie eine krasse Richtung gehen, kann man sich zumindest gegen so Extremwerte absichern. Ne? Und dann sind wir so an diese Diskussion gekommen, ja, man kann natürlich schon auch völlig losgelöst von irgendwelchen Einzelfinanzierungen so Zinsabsicherungsinstrumente kaufen, also einen Zinscap zum Beispiel kaufen, der einfach für ein gewisses Handelsvolumen sicherstellt, wenn die Zinsen über einen gewissen Punkt hinausgehen, sagen wir mal bis 5 oder 6% Zinsen passiert einfach gar nichts, aber darüber hinaus gibt es dann relativ schnell eine sehr starke Entschädigung aus so einem Zinsabsicherungsinstrument. Und je nachdem, wie man das gestaltet, wie weit der Abstand zum aktuellen Zinsniveau ist und so weiter, ist das dann möglicherweise auch gar nicht so teuer, kann einen aber vor irgendwelchen Totalverlustrisiken und sowas aus solchen Handelsgeschäften bewahren. Also ist schon super interessant, finde ich, darüber nachzudenken. Nur, also wenn du beim nächsten Spaziergang siehst, der Swap ist bereits bei 5%, würde ich sagen, dann hätten wir besser jetzt nachdenken müssen.
Ne? Ich glaube, dass wir es auch vorher noch gemerkt hätten und nicht erst beim nächsten Spaziergang, weil das würde doch deutliche Wellen schlagen. Aber ja, korrekt. Genau. Okay, also das zu Zinsen, ne? Was kann man jetzt wieder mitnehmen? Ihr steht gerade am Anfang, kauft eine Immobilie als Kapitalanlage. Es ist uns immer wichtig, das darauf zu beziehen, weil die ersten 1-2 Wohnungen und zur Altersvorsorge, die sollte wirklich jeder gehen und tun. Fragt viele Banken an, immocation.de/Finanzierung, da kommt ihr, wenn ihr wollt, zu Interhyp, die fragt für euch 500 Banken an und da sitzt ein Team von Leuten, die von Immocation mit ausgebildet wurden, damit sie Sprache der Kapitalanleger sprechen, das ist eine tolle Sache. Und dann guckt, dass ihr den Zins nehmt, den ihr gerade kriegt, vor allem dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jetzt ein Projekt auf dem Tisch, das ihr gerne machen wollt, mit dem ihr euch gut fühlt, dann ist das scheißegal, sorry, aber ob das 0,5 höher oder niedriger ist, weil ihr sichert euch die Zinsen ja hoffentlich relativ langfristig. Genau. Wir haben es schon 100-mal gesagt, haben sehr, sehr viel 20 Jahre festgeschrieben in unserem Bestand. Wir machen gleich noch ein Mini-Portfolio-Update Oder nee, nicht Portfolio-Update, aber wir machen gleich ein Mini-Update, was bei uns los ist. Und der Bestand, der ist wirklich festgeschrieben. Und deswegen geht es uns auch gut, egal wohin die Zinsen sich entwickeln. So, Bundestagswahl. Ja, also wir wollen natürlich kurz drüber reden. Ich möchte ein paar einleitende Worte finden. Es gibt einen Podcast mit Jürgen Schick aufgenommen vor 2 Wochen, den ihr hier finden könnt. Den haben noch vergleichsweise wenig Leute gehört. Wir haben extra die Wahlprogramme sehr ausführlich nochmal aussortiert. Der Jürgen Schick als Ehrenpräsident vom Immobilienverband Deutschland, politisch sehr vernetzt und so. Der kennt sich wirklich gut aus. Es ist sehr, sehr hörenswert zu verstehen, was da in der Politik passieren könnte. Und ich möchte es aber hier jetzt nochmal aufgreifen und ein Bild von ihm quasi malen, das er gemalt hat in dem Podcast, dass man sich, glaube ich, ganz gut so vorstellen kann. Also jetzt wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt, CDU hat die Wahl gewonnen und im Prinzip kann sie eigentlich nur mit der SPD regieren. AfD schließt sie aus. Das heißt, irgendwie geht's wahrscheinlich in die Richtung. Das Bild, das er bemüht hatte vor der Wahl schon, war, naja, also nochmal, wir beziehen uns hier jetzt auf Vermieter, private Immobilieninvestoren und nicht auf sonstige Sachen, die mit Sicherheit noch viel wichtiger sind in der Politik, aber wir beziehen uns auf, ihr kauft Immobilien und vermietet sie. Ja, was kann da auf euch zukommen? Und da bemüht er das Bild, was ich sehr gut finde. Die CDU hat im Vorfeld sich zu diesen Themen eigentlich am allerwenigsten platziert. Ne? Da waren wir auch im letzten Spaziergang, glaube ich, ein bisschen überrascht, wie wenig stark die sich platzieren. Irgendwie gefühlt will man sie alles offen halten. Klar ist, glaube ich, die CDU will eigentlich im Kern gar nicht so unbedingt Mietregulierung oder eher nicht. Hat aber in der Vergangenheit schon solche Dinge auch getan und sich quasi so ein bisschen weichschlagen lassen. Weiß auch, dass das in der Breite oft gut ankommt. Und deswegen sagt er, stellt euch die CDU vor wie ein Handballtorwart. Und der steht jetzt im Tor. Und auf diesen Torwart werden ja schon viele Bälle geworfen im Laufe eines solchen Spiels. Und ein paar rutschen halt auch mal durch.
Ein Spiel namens Koalitionsverhandlung.
Genau. Und jetzt wirft nur die SPD Bälle. Ja, wenn da jetzt noch die SPD und die Grünen werfen würden und so, dann sind es noch mehr Bälle. Und ja, wäre die FDP dabei gewesen, hätte die sich mit klein links unten ins Eck vom Tor gestellt vielleicht noch. Aber also stellen wir uns vor, die CDU ist der Handballtorwart und die SPD wirft die Bälle. Jetzt gucken wir mal, was die SPD wahrscheinlich für Bälle werfen wird, weil das ist am Ende ja irgendwie dann relevant. Ne? Also im Wahlprogramm der SPD zur Bundestagswahl gibt es zum Mieterschutz und Mietpreisregulierung unbefristete Mietpreisbremse. Mietpreisbremse kennen wir als Instrument, dass ich bei der Neuvermietung eben nicht zu hohe Mieten nehmen darf, sondern mich orientieren muss an der letzten Miete. Das verhindert quasi einen sprunghaften Mietanstieg oder soll den Mietanstieg abmildern, der ja immer dadurch passiert, dass bei der Neuvermietung dann wieder sehr viel höher auch die Miete angesetzt wird. Wir wissen, wie knapp der Wohnraum in Deutschland ist, deshalb steigen die Mieten auch rasant an. Das Instrument hatte man mal eingeführt mit dem Narrativ, wir brauchen das jetzt kurzfristig. Wahrscheinlich weiß man, vielleicht, das sagt haben wir wahrscheinlich nicht gesagt als SPD, aber so würde ich es jetzt formulieren. Man weiß wahrscheinlich schon, dass Regulierung, Mietregulierung am Ende zu nichts führt, sondern eher schädlicher ist, tatsächlich auch für die Mieter. Gibt es internationale Beispiele dafür. Aber wir haben jetzt so eine angespannte Wohnungsmarktsituation. Wir brauchen das jetzt mal kurzfristig. Und dann haben wir das gelöst mit dem Wohnungsmangel, weil wir genug neu gebaut haben. Und dann können wir es auch wieder abschaffen. Das ist, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, aber viele Jahre.
2015 beschlossen mit den Stimmen CDU, CSU und SPD, mit explizit zu Protokoll gegeben, kein Allheilmittel gegen den Wohnungsmangel, ein kurzfristiges Instrument und so weiter und so fort.
Genau, die SPD merkt quasi jetzt 10 Jahre später, hat nicht funktioniert mit dem Bau und jetzt müssen wir das unbefristen, dass es die Mietpreisbremse quasi dauerhaft gibt. Dann, genau, wurde auch noch ein Gesetzentwurf, ist, glaube ich, irgendwie eingereicht unter der alten Regierung und so, aber das, glaube ich, ist jetzt entscheidend, was nachher aus den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Also das könnte ein Ball sein, der ins Tor geht. Findest du schlimm, wenn die Mietpreisbremse, also in der Sache falsch, weiß ich, ne, klar, sind wir uns einig, aber ist das für uns dramatisch in der Mietentwicklung?
Also für uns ist das nicht dramatisch, weil wir einen Großteil der Immobilien in nicht angespannten Wohnungsmärkten haben, wo die Mietpreisbremse als solche nicht gilt. Ein bundesweiter Mietendeckel wäre dramatisch.
Ja. Der so nicht gefordert wird von der SPD, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Ich halte es, weißt du, jetzt könnte man sogar sagen, wahrscheinlich hilft es uns sogar, weil ja Folgendes passieren wird. Je mehr Reglementierung in diesen Markt reinkommt und je mehr auch dran gerüttelt wird, möglicherweise, ob das nicht jetzt auch doch Neubau oder zumindest die, die jetzt schon 10 Jahre alt sind und was auch immer beinhalten muss und so weiter und so fort, desto weniger attraktiv ist es, neuen Wohnraum herzustellen oder in den Erhalt von Wohnraum zu investieren für einfach die Leute, die Kapital in der Hand haben und diese Aufgabe erledigen könnten. Und desto weniger neuer Wohnraum wird entstehen. In diesem Zusammenhang glaube ich tatsächlich, je mehr Reglementierung, desto weniger neuer Wohnraum wird entstehen. Was automatisch bedeutet, dass es im Bestand, der dann von der Mietpreisbremse nicht erfasst ist, eher sogar zu überproportional steigenden Mieten kommen wird. Ne? Also könnte ich mir tatsächlich vorstellen, man schau dir an, was zum Beispiel in Berlin beim Extremexperiment passiert ist. Und ich halte es auch für fundamental falsch, so ein Instrument zu entfristen, weil man damit einfach den Druck aus dem, was man eigentlich lösen muss, rausnimmt, nämlich Wohnraum zu schaffen. Und damit das ja die neue Normalität wird. Also in Zukunft muss dann jemand hingehen und muss Mehrheiten besorgen, um zu sagen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne? Und ich finde das mindestens notwendig, dass dieses Instrument immer wieder neu gerechtfertigt werden muss und bitte nicht einfach zum Standard wird.
Also, ja, den Punkt hat der Jürgen Schick auch gemacht, ne? Das dann wieder vom Eis zu kriegen. Also sei du mal eine Regierung, die sich hinstellt und das über Jahre etablierte, unbefristete Instrument,
ja,
Mietpreisbremse, da spricht man jetzt mal an. Also jetzt ist auch mal gut, ja, die Mieten können ruhig ein bisschen mehr steigen in Zukunft. Das pitcht ja keiner. Also
ja.
Das ist absolut, ne?
Genau. Ja. Deshalb bin ich da auf jeden Fall dagegen, aber das ist nicht neu.
Ja. Zweiter Ball.
Ich kann leider nicht im Tor stehen.
Ja, genau. Zweiter Ball, der geworfen wird. Also ist ja auch Koalitionsverhandlung, ne? Da ist auch krass, wie man sich das vorstellen muss. Also ich glaube, da gibt's wirklich auch einfach Tauschgeschäfte. Also ja. da wurden mir schon Sachen erzählt. Ich weiß nicht, ob ich die quasi hier so erzählen darf, aber da wurden mir Sachen erzählt, was gegeneinander getauscht wurde, Themen, die absolut nichts miteinander zu tun haben, und dann hockst du da halt am Tisch mit deinem Koalitionspartner und sagst, komm, dann kriegst du jetzt Thema 1 und ich Thema 2, damit wir hier einen Strich drunter kriegen, und dann, ja, könnte der Ball ins Tor gehen oder nicht. Begrenzung von Mietsteigerung.
Ja, ne? Also klar, dann ist da quasi, komm, ich kriege jetzt hier die Bundespolizei und darf die Grenzen zumachen und dafür kriegt ihr eure Mietpreisbremsentfristung.
Ja. Genau, also, so zum Beispiel, ne? Könnte man es konstruieren, genau. Begrenzung von Mietsteigerungen, Ball Nummer 2, in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten soll die Miete innerhalb von 3 Jahren maximal um 6% bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete steigen dürfen. Aktuell sind das 15% bzw. 20%, je nachdem, ob man im angespannten Wohnungsmarkt ist. Das soll runter auf 6.
6% in 3 Jahren?
Ist heißt nicht mal mehr die Inflation.
Lass uns mal sagen, das ist die Inflation, was faktisch bedeutet, es gibt ein dauerhaftes Verbot realer Mietsteigerungen.
Ne? Ja.
Du kannst sie nur noch nominell im Rahmen der Inflation steigern. Es gibt keine realen Mietsteigerungen mehr. Du hast also keine Chance, wenn du ein Objekt gekauft hast, das zu 50% der Marktmiete vermietet ist, dieses jemals wieder auf Marktmiete im Bestand zu bringen. Ne? Das ist also nicht mit irgendwelchen normalen Mitteln, außer natürlich einvernehmliche Einigungen oder eben eine Neuvermietung. Aber ist auf jeden Fall ein starkes Hemmnis für den Bestand und logischerweise ein starkes Hemmnis, in den Bestand zu investieren. Also Wohnraum, bei dem du keine Chance hast, eine reale Mietsteigerung zu erwirken. Warum sollst du Geld investieren, den in Stand zu halten, den zu modernisieren und so weiter? Jetzt kommst du wahrscheinlich gleich noch mit Vorschlägen, dass auch Modernisierungsumlagen und so weiter noch gekappt werden sollen. Also auch das halte ich für einen Fehlanreiz.
Absolut.
Der schädlich ist für den Immobilienmarkt. Also der nicht dazu führt, dass es mehr lebenswerten Wohnraum in Deutschland gibt, sondern dazu, dass es weniger lebenswerten Wohnraum in Deutschland gibt.
Genau. Nee, ich komme als nächstes mit dem Ball Mietspiegel Betrachtungszeitraum verlängern.
Ja, das ist einfach nur das nächste Instrument, um auf noch einem anderen Weg sicherzustellen, dass das Mietniveau.
Also es rührt alles im Gleichen rum, ne? Du hast jetzt durch die Mietpreisbremse kann bei der Neuvermietung nicht mehr so hochgegangen werden, was ja dann auch irgendwann in den Mietspiegel quasi einfließt in den Betrachtungszeitraum. Je länger du jetzt den Betrachtungszeitraum noch ausweitest, auf 10 Jahre rückwirkend, um zu sagen, das ist meine ortsübliche Vergleichsmiete, desto niedriger ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Und du darfst ja dann erhöhen nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, aber zukünftig ja auch nicht mehr, dann mit 15 oder 20%, sondern nur noch mit 6% Schritten alle 3 Jahre. Er zahlt alles das gleiche ein.
macht schon Sinn. Also all diese Dinge, eigentlich könnte man die zusammenfassen, ja, sind eine Bremse der Mietpreisentwicklung, zumindest wenn sie sich so entfalten, wie sie da jetzt definiert sind. Ne?
Ja.
Nur das Ding ist halt, sie lösen die Ursache nicht. Sie lösen die Ursache nicht, dass wir mehr Wohnraum bauen. Das stand ja zum Glück in einigen der Wahlprogramme auch sehr deutlich drin. Die eigentliche Lösung ist bauen, bauen, bauen. Und es lenkt davon ab, dass dieses Problem, das natürlich schwieriger zu lösen ist, eigentlich bisher ungelöst bleibt.
Ja. Ja. Genau. Was haben wir noch? Wir haben noch Anpassung von Indexmietverträgen. Künftig sollen Indexmietverträge an die Entwicklung der ortsüblichen Vergleichsmiete statt an die Inflationsrate gekoppelt werden. Auch nett. Also wenn man in einer
faktisch nur noch 6%, wenn also die Inflation 20% in 3 Jahren beträgt, aber die ortsübliche Vergleichsmiete
und möglicherweise noch deutlich weniger, weil der Betrachtungszeitraum so erweitert.
Ja, ja, dann vorübergehend, ja, genau, ja.
Genau, also zahlt auch wieder ins Gleiche ein. So, noch ein Punkt, den kommt auch wieder, hört euch mit Jürgen Schick an, du hattest es, glaube ich, auch schon hier erzählt beim letzten Mal, Maßnahmen gegen Mietwucher durch eine Verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts will die SPD überhöhte Mietforderungen effektiv unterbinden. Das ist ein ziemlicher Knackpunkt, dass man bei der Mietpreisbremse ganz flapsig zusammengefasst, wenn man quasi dagegen verstößt und also zu hoch vermietet, 20%, glaube ich, drüber, dann ist man im Bereich vom Mietwucher und wäre dann im Bereich des Strafrechts.
So die Idee.
So die Idee. Und da gibt es bisher eine Formulierung, die das ziemlich abmildert. Ich weiß nicht mehr im Detail, aber die Formulierung würde man streichen in dem Gesetz und dadurch ist man quasi im Bereich des Strafrechts. Das heißt, da kriegt man, also es ist brutal, ne? Wenn du das als Vermieter machst, bist du quasi vorbestraft dann und kannst richtig Ärger kriegen.
Ja. Ja. Also klar, wenn du erreichen willst, dass die Instrumente, die du dir ausgedacht hast,
absolut,
ja, eingehalten werden, überall und immer, dann verstehe ich, wie man auf diese Idee kommen kann, dann einfach Leute zu Straftätern zu erklären, die dagegen verstoßen. Man belastet halt ungemein das Justizsystem mit allen Fällen, die dann vor Gericht landen. Ne? Also man hat einfach dann auch ein Problem ein bisschen quasi in die Justiz geschoben, was man mit Gesetzgebung offensichtlich nicht sauber gelöst bekommen hat, mit Regeln, die dann ausreichend klar sind und so weiter. Aber ist tatsächlich krass, also ist wirklich krass, was das dann bedeutet. Ja.
Genau, dann gibt es noch andere Dinge, die passen jetzt, glaube ich, nicht so richtig in das Bild des Handballtorwarts. Also Förderung des Wohnungsbau, Senkung der Baukosten, klar, ne, das will, glaube ich, jeder und es ist am Ende auch gut, wenn das irgendwie passiert. Was die SPD noch will, ist eine bundeseigene Wohnungsgesellschaft zur Entlastung des Wohnungsmarkts, staatliche Wohnungsgesellschaft, die aktiv in den Bau neuer Wohnungen investiert. Ja, klar, die SPD ist eher auf dem Punkt, der Staat ist dann auch ein ganz guter Vermieter. Das, glaube ich, kann man stark anzweifeln, auch aus den Lehren der Vergangenheit. Aber da würde die SPD wahrscheinlich eher hingehen. Und dann noch einen, den man machen muss, das ist klar, ein Ball, der aufs Tor geht. Besteuerung von Immobilienverkäufen. Die SPD plant, die Gewinne aus dem Verkauf nicht selbstgenutzter Immobilien auch nach Ablauf der Spekulationsfrist von 10 Jahren zu besteuern. Das würde keine Freude machen, ist auch wohl anscheinend immer wieder in Diskussion seit vielen Jahren schon. Ne? Ob es dann wirklich kommt, muss man sehen. Also würde uns logischerweise nicht gefallen. Privatverkäufe nach 10 Jahren steuerfrei ist ein schönes Goodie bei Immobilien. Wie geht's dir jetzt in Summe? Also schwer einzuschätzen, aber nehmen wir mal an, die SPD kriegt da schon ein paar Bälle ins Tor. Das ist schon nicht schön, ne? Aber auch kein Weltuntergang von den Instrumenten her. Also alle zusammen sind bitter, aber also Mietendeckel und so weiter. Also ich habe immer so geguckt, also reicht's für Rot-Rot-Grün und wir reden über einen kompletten Mietendeckel und so, weil das wäre wirklich ziemlich krass. Das passiert nicht. Wenn die SPD jetzt in der Koalitionsverhandlung am Ende den Punkt kriegt, hier bei Mieten kannst du einiges machen, wir lassen ein paar Bälle durch, wäre nicht gut, aber nicht Worst Case.
Nein, nicht Worst Case, aber ja, es ist halt, ich meine, kann sich ja schon die Frage stellen, inwiefern die politischen Schritte der letzten 10 Jahre jetzt zur Lösung oder zur Verschärfung des Wohnraummangels beigetragen haben. Und es gibt jetzt ja irgendwie in Summe wenig Hinweise darauf, dass die Mittel geholfen haben. Ne? Wenn man sich anschaut, dass wir eine der größten Krisen, den größten Mangel überhaupt damit produziert haben. Natürlich auch durch externe Faktoren, aber mit Sicherheit auch dadurch, dass wir quasi oberflächlich mit irgendwelchen Regularien davon abgelenkt haben, dass die eigentliche Probleme, nämlich Preissteigerung am Bau, überbordende Bürokratie, zu wenig ausgewiesenes Bauland, viel zu lange Genehmigungsverfahren und so weiter, dass die einfach nicht gelöst sind. Und ich habe die Sorge, dass wir davon weiter ablenken. Und weißt du, am Ende, wenn du 11 Leute hast, die um 10 Stühle drumherum laufen, wie bei Reise nach Jerusalem, es hilft dem 11. nicht, dass die anderen 10 jetzt weniger für ihre Wohnung bezahlen. Ne? Und ich sage nur.
Der Punkt ist klar, glaube ich, irgendwie. Aber jetzt guck in unseren Bestand. Guck darauf, dass wir sicherlich den Bestand auch noch um das ein oder andere Mehrfamilienhaus in den nächsten Jahren vielleicht erweitern. Aber
es funktioniert einfach, es führt einfach zu. Es wird immer irgendwelche Mechanismen geben, wie man an diesen Instrumenten dann doch auf irgendeine Art und Weise wahrscheinlich vorbeikommt. Ne? Also dann investierst du halt in Lagen, in denen die Mietpreisbremse nicht gilt, weil es kein angespannter Wohnungsmarkt ist. Dann investierst du nicht in der Großstadt, sondern in den Lagen drumherum, wo du automatisch erwarten kannst, dass da Ausweichbewegungen hingeschehen werden. Also ich glaube einfach, ich erwarte erstmal nicht, dass es für uns irgendwie dramatisch ist. Und ich glaube auch nicht, dass es für Immobilieninvestoren in Summe dramatisch ist. Ich glaube, dass es am Ende schädlich ist für die Leute, denen es eigentlich helfen soll. Nämlich diejenigen, die eine Wohnung suchen. Schau dir an, was in Berlin passiert ist und wie es heute sich anfühlt, in Berlin eine Wohnung zu suchen. Das ist das eklatanteste Beispiel dafür, dass das nicht die Richtung ist, die hilft.
Naja. Also ich glaube, also den Punkt haben wir ganz oft gemacht, Jürgen Schicker den auch sehr deutlich. Also das ist klar, dass das am Ende nicht hilft und dass das in der Sache das falsche Instrument ist. Es ist aber auch klar, warum es in der Breite Anklang findet, weil es sich gut anhört, dass Mieten nicht steigen können, ne? Oder weniger.
Aber es ist überhaupt kein Problem als Immobilieninvestor in dem Sinne, als dass man es ja einfach nur bei der Kaufentscheidung berücksichtigen muss und einpreisen muss. Ne? Also neue Spielregeln ergibt eine neue Kalkulation, ergibt ein neues Kaufpreisniveau, was man wofür bezahlt. So, und wie attraktiv ist es jetzt, Bestandsmieter in einer Immobilie zu haben? Wie attraktiv ist es, irgendwo neu zu vermieten? Wie attraktiv ist es, sich einvernehmlich auf irgendwas, weißt, was ich meine? So, ne?
Ja. Okay, ich würde sagen, das zur Bundestagswahl, weil viel mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Mit ein paar Tagen Versatz kommt da dieser Podcast online. Ich bin aber trotzdem sicher, dass wir noch keinen Koalitionsvertrag hätten lesen können zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Der wird natürlich sehr, sehr spannend, wenn er kommt. Jetzt gucken wir erstmal, wie die Gespräche laufen. Und jetzt kennt ihr so die Bälle, die vielleicht geworfen werden. Könnt ihr mal gucken, was ihr mitkriegt, welche davon diskutiert werden. Und ganz spannend ist, glaube ich, wenn wir das Papier dann in der Hand haben. Und dann ist ja immer noch die Frage, was wird denn im Laufe einer Legislaturperiode dann auch wirklich umgesetzt?
Und es schadet im Zweifelsfall nicht, den eigenen Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis auch auf eine Perspektive eines Immobilieninvestors oder Eigentümers aufmerksam zu machen und da auch eine Stimme zu Wort kommen zu lassen.
Ich glaube, 5 Millionen private Vermieter haben in Deutschland im Schnitt, ich glaube, 3 Wohnungen. Viele davon sind Altersvorsorgen. Das ist ein extrem wichtiges Thema und das ist eine extrem wichtige Gruppe von Leuten, die auch Gehör finden darf und das sind mit Sicherheit keine Miethaie und darum geht es auch überhaupt nicht, Notlagen auszunutzen und Mietwucher und so weiter zu betreiben, sondern ein nachhaltig funktionierendes Geschäftsmodell zu haben mit den Immobilien, die man betreibt und den Wohnraum, den man zur Verfügung stellt, weil das wichtig ist und das in allermeisten Fällen in Deutschland private kleine Vermieter tun. Ja, und wir sind auch wer, ja? Das, glaube ich, kann man an der Stelle sagen. Okay, dann, ja, 2024 wurden nur 215.900 neue Wohnungen genehmigt.
-17% zum Jahr 2023, Tiefststand seit langem. Das ist am Ende ein bisschen ja schon täglich grüßt das Murmeltier hier im Podcast. Ja. Also es geht einfach nach wie vor mit jeder Nachricht, die kommt, weiter bergab statt bergauf. Was die Baugenehmigung angeht. Und die Baugenehmigung sind die Wohnungen, die dann in 1 oder 2 Jahren fertiggestellt werden und auf den Markt kommen. Insofern ist nicht absehbar, dass sich an dem Wohnungsmangel irgendetwas ändert.
Ja. Baupreisindex auf 100 bezogen im Jahr 2021, ist bis 2022 deutlich gestiegen. Da ist er von 100 auf 117 ungefähr in dem Chart, wo ich gerade drauf gucke. 2023 ist er bei 123 und jetzt ist er bei 124, 2024 gewesen, rückwirkend. Also Bauen ist deutlich teurer geworden, aber die Kurve hat sich deutlich abgeflacht. Wie viel teurer? Allerdings sind Gebäude, Automation, Wohngebäude und Bürogebäude, die sind weiter steil nach oben, während Rohbauarbeiten jetzt abgeflacht haben. Dann gibt es hier noch Charts zu Rohstoffen und so weiter. Also so ganz so schlimm ist der Anstieg zumindest nicht. Aber ja, bisher, ich weiß nicht, kein Ende in Sicht, ne? Dass da jetzt schnell irgendwie neuer Wohnraum entsteht. So, das zur Immobilienmarkt und News. Unser Portfolio. Wir wollen euch ja mitnehmen, immer auf die Reise. Auch für die ein bisschen neu zuhören. Kurz nochmal der Wrap-up. Der Stefan und ich haben 2015 die erste Wohnung gekauft. Dann haben wir 6 kleine Wohnungen gekauft. Dann haben wir einen Immobilienbestand aufgebaut in verschiedenen Partnerschaften von 253 Wohnungen, wie wir letztens nachgeguckt haben. Allerdings verteilt, wie gesagt, über Partnerschaften. Wenn ihr fragt, wie viele Wohnungen gehören jetzt jedem von euch auf Stefan, könnt ihr quasi so ungefähr durch 3,5 durch 4 teilen, weil wir Partnerschaften haben mal so, aber irgendwie 253 durch 3,5. So viele Wohnungen würden dir gehören, Stefan, und rechnerisch mir, aber die gehören eben mehreren Leuten zusammen, die 253. Das sind in Mehrfamilienhäusern hauptsächlich, aber auch Einzelwohnungen in Brandenburg, in NRW und in Bayern. Sehr viel in Brandenburg, im Speckgürtel von Berlin. Also nicht A-Lage in Berlin oder sowas, sondern wirklich außerhalb. Aber dort Städte mit guter Anbindung. Die haben super Mietsteigerungen auch erfahren die letzten Jahre. Wir betreiben den Bestand jetzt schon eine Zeit. Also allen voran in Brandenburg, Bodo und Martin. Auch mit Tobi haben wir was zusammen. Das sind eben unsere Co-Investoren, die vor Ort quasi den Job machen. Und wir sind super happy mit dem Bestand. Wir nehmen euch ja mit auf die ganze Reise, ne? Wir machen ein Portfolio-Update, ein Video, was das kompakt macht in ein paar Wochen. Und dann werden wir, wenn wir die Offsite hatten, wo wir uns 2 Tage mit Bodo und Martin treffen, sehr, sehr im Detail durch unseren Bestand mit euch wieder gehen, wo wir da gerade stehen. In aller Kürze, zwischen 1,5 und 1,6 Millionen Euro Mieteinnahmen sind das im Jahr bei 775.000 Euro Bankrate, ne, der Bestand. Das ist super schön, glaube ich, erstmal von den Zahlen, weil wir also offensichtlich da Cashflow-positiv sind. Wie gesagt, das bleibt logischerweise nicht ganz alles übrig. Da muss man viele Dinge noch in Rücklagen packen und viele Dinge kommentieren. Das tun wir dann wieder beim nächsten Portfolio-Update. Aber wir sind happy. Das Narrativ, was wir hier seit 2-3 Jahren haben, gilt, ne? Wir sind überrascht, wie teuer die Entwicklung und die Sanierungen teilweise sind. Wir sind aber auch überrascht, wie stark die Mieten steigen und speziell in den letzten 12 Monaten nochmal gestiegen sind. Und das ist das, was wir immer, ja, also wenn wir dann ein Video aufnehmen für Einsteigerserie auf YouTube und dann erzählen wir da das gefühlt 10. Mal, aber es einfach wichtig ist, die Miete läuft der Bankrate davon. Das passiert tatsächlich. Und das ist unfassbar cool und schön zu sehen.
Ja.
Genau. Und das meiste 20 Jahre festgeschrieben.
Das macht jedes Mal wieder Freude, wenn man in diese Tabelle schaut. 1,1% Zinsen auf 20 Jahre fest.
Ja, ja.
Großartig.
Ah, ja. Und trotzdem würden wir auch jetzt festschreiben, weil der Preis berücksichtigt das ja, ne? Es ist ja jetzt auch günstiger einzukaufen als zu der Zeit, wo wir 1,1% Zinsen bekommen haben, 2021.
Ja.
Genau, so, das ist unser Bestandsgeschäft, wo wir sicher auch die ein oder anderen kleineren Zukäufe machen, aber erstmal wollen wir dieses Projekt auch wirklich abschließen, weil wir haben gesagt, wir wollen, dass da unser ehemaliges Konzerngehalt als freier Cashflow rauskommt. Und da sind wir im Prinzip schon, haben aber trotzdem noch in der Entwicklung der Immobilien einiges zu tun, also allen voran, wie gesagt, unsere Co-Investoren. Und das wollen wir auch sauber machen. Wie gesagt, den ein oder anderen Zukauf wird es sicher geben, weil die Gelegenheiten sind einfach gigantisch gut gerade. Es ist ein super Zeitpunkt mit wieder etwas gefallenen Zinsen, aber eben seit Mitte 22 deutlich gefallenen Preisen da irgendwie zuzukaufen. Aber das ist logischerweise dann auch für uns ein guter Zeitpunkt zuzukaufen für etwas, was wir, wann haben wir das angefangen? Vor 1,5 Jahren, Handelsgeschäft zu machen und zu sagen, wir wollen Immobilien auch handeln. Auch da wieder mit Co-Investoren, weil wir selber sehr fokussiert bleiben wollen. Und haben eine tolle Partnerschaft in Bayern, und eine neue tolle Partnerschaft in Norddeutschland. Und jetzt gucke ich gerade mal auf unsere schlaue Liste, um euch da ein Gefühl zu geben. Wir sind mit investiert, also sind dort Eigenkapital- und Bonitätsgeber für 8 Mehrfamilienhäuser. Ja? 7, Entschuldigung. Das eine ist gerade im Ankauf, das können wir auch noch nicht kommentieren, wo und wie genau. Das ist ziemlich groß, ist in Bayern und 80 Einheiten, ich glaube sogar noch mehr. Mhm. Die anderen, die wir schon haben, sind 7 Stück. München, Garmisch, Köln, Rostock und Schwerin. Rostock und Schwerin, logischerweise die andere Partnerschaft.
Der fetteste Block. Also muss man euch dazu sagen, also da, ne, das eine Haus hat 25 Einheiten, das andere 46, das andere 51. Also das sind jetzt nicht 6 Parteienhäuser, sondern wirklich große Häuser oder Hausanlagen jeweils. Ne?
Und überall teilen wir auch auf und verkaufen einzeln ab. Also nicht verpflichten, kann sein, Globalverkauf passiert, dann wird es mitgenommen, wenn es gut ist. Aber grundsätzlich ist der Case aufteilen und abverkaufen.
Ja, also es gibt einfach einen Markt von, also mein Kapitalanleger ist das eine, aber insbesondere auch Eigennutzern, die sich freuen, Wohneigentum dauerhaft ihr eigen zu nennen, zu wissen, das ist jetzt ihres, da können sie tun und lassen, was sie wollen. Und das kann ihnen auch auf keine Art und Weise mehr weggenommen werden, da kann auch keine Miete steigen und so weiter. Ne? Und genau das ist ja der Prozess, der da stattfindet, wenn du eben aus Mehrfamilienhäusern dann Eigentumswohnungen machst. Ne?
Ein Haus ist übrigens vollständig abverkauft davon schon. Also eines dieser Projekte wurde zu 100% erfolgreich abgeschlossen mit der anvisierten Marge. Irgendwie 20-30% Marge. Und tatsächlich, wir sind, also muss man wirklich sagen, auch bei unserer Offsite da gesessen und haben gesagt, das ist absolut unfassbar, welche Eigenkapitalrendite das am Ende gibt, wenn man das ausrechnet.
Ja.
Weiß nicht, ob du die Zahl gerade parat hast, was dann der genaue Gewinn war für uns und was wir eingesetzt haben. Kannst du noch parallel nachgucken. Aber das hat uns also schwerst beeindruckt, dass das so dann auch wirklich funktioniert, weil wir es in der Größenordnung ja auch noch nicht gemacht haben. Und das war jetzt noch eins von den kleineren. Wie fühlt sich's gerade? Ich kommentiere mal, wie sich's für mich anfühlt, weil du gerade was raussuchst. Fühlt sich für mich super, super gut an. Ich habe bei jedem von diesen Häusern einzeln das Gefühl, wir haben hier einen guten Deal und einen super Zeitpunkt, wo wir das gerade machen. Und solange unser 10-Jahres-Swap nicht den Sprung nach oben macht, glaube ich, dass man sehr gut abverkaufen kann. Interessant auch zu sehen, für uns auch zu lernen, der Abverkauf von 50 Wohnungen in einem Objekt oder knapp 50, logischerweise streckt er sich. Du kannst auch nicht in einem Markt, wo ja die 50 Wohnungen sehr, sehr ähnlich sind und im selben Haus sind, die alle mal eben inserieren, sondern du musst das dann stückchenweise machen. Und dann hast du so immer wieder eine tropfende Anfrage quasi, reintropfende Anfrage, ein paar die Woche, muss gucken, welche davon sind valide, ist sehr spannend, unserem Co-Investor Roti dann zuzuhören, der das ja federführend macht und ein super Gefühl hat und sagt so, also, ja, wir sind ja quasi jede Woche beim Notar und verkaufen die Einheiten ab, ist alles gut, jede Woche wird was Neues reserviert, super, ja, wir könnten ein bisschen mehr Speed im Abverkauf haben, dazu müssten wir jetzt mit dem Preis ein bisschen runter, glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht, dass das machen will, weil so kriegen wir in Summe noch das Bessere raus und so. Also wir suchen logischerweise da schon, das gut auszutarieren und am Ende auch die anvisierten Zahlen zu schaffen. Aber es dauert, kann man auf jeden Fall sagen, wenn das Haus größer ist. Aber
ist ja klar, wenn du in einer überschaubar großen Stadt auf einmal 50, 60 Wohnungen nach und nach im Angebot hast, ist ja logisch, dass das eine Zeit lang dauert. Ne? Also zumal wir ganz explizit nicht irgendwie mit Druck oder sonst irgendwas da verkaufen wollen, sondern es soll einfach ganz normale Nachfrage aus dem Markt heraus sein. Und das dauert halt eine Zeit. Aber wie du schon gesagt hast, nichtsdestotrotz, wenn man also wie auch zum Beispiel der Roti, hervorragenden Bankkontakten da reingeht und das Finanzierungsspiel auch richtig spielt und so weiter, dann kommt da natürlich ein großer Hebel auf das eingesetzte, also das wenige nötige Eigenkapital dann noch raus. Und das eine Objekt, was du gerade genannt hast, nachgeschaut, sind 73% Rendite auf das EK, also quasi aus 100 Euro werden 173 Euro, nur dass die Zahlgröße, also hier waren es 250.000 Euro und daraus werden 180.000 Euro Gewinn zusätzlich zu der Rückzahlung.
Entschuldigung, sag die letzte Zahl nochmal, ich habe es gerade nicht gehört.
Aus 250.000 Euro Eigenkapital werden das Geld kommt 180. zurück und 180.000 Euro Gewinn obendrauf. Und das in ja, etwas mehr als einem Jahr.
Unfassbar.
Ja. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, Zins, also Verzinsung hängt immer auch mit Risiko zusammen und so weiter. Ne? Also natürlich ist das ein risikoreiches Geschäft. Das ist ohne Probleme möglich, dass da gar kein Gewinn rauskommt, dass man ein Objekt halten muss und dann irgendwann auch aus den Zinsbindungen rausläuft und dass das Verluste produziert und so weiter und so fort. Ne? Also das kann und darf man nur machen, wenn man nicht nur nicht angewiesen ist darauf, dass dieses Geld zurückkommt, sondern auch noch in der Lage ist, im Zweifelsfall Geld nachzuschießen. Aber dann kann man damit halt ganz, ganz tolle Renditen erwirtschaften.
Ja, ist mir auch wichtig, das noch zu kommentieren. Wir saßen bei unserer Offsite da, also fassungslos, ja, wir haben es ja so geplant gehabt, aber wirklich, wirklich sehr, sehr happy und glücklich.
Ja, dass zufrieden, dass die Dinge, die wir im Ankauf miteinander diskutiert haben, ich meine, wir haben ja auch auf Basis von einem Business Case Geld investiert, dass das dann tatsächlich auch rauskommt. So, ne? Also ich teile jetzt nicht ganz die Überraschung, nicht so ganz, aber es ist toll, dass das rauskommt.
Ich bin ja bei sowas, sage ich dir, wir rechnen den Case, ich weiß, warum wir es machen, und dann sage ich jedes Mal zu dir, ich will sehen, dass das Geld auf dem Konto ist, und dann gucken wir mal, was da wirklich, ne? Dann war wieder das hier und das ist noch passiert und Sell und jenes, so ist ja immer. Und am Ende funktionieren die Businesses, aber am Anfang rechnet man sich schöner, nachher wird es schlechter und dann freut man sich über Long-Term, dass doch relativ ganz okay war.
In dem ist immer Fall, die Kurve, ne? Es ist also immer ist ein bisschen Tal der Tränen und dann.
Ja. Und dann ist es okay irgendwie und dann auch geil, dass wir die Businesses aufgehört haben. Super. Aber hier jetzt 250 rein. Die kommen wieder raus und 180 obendrauf ist brutal. Finde mal so ein Investment. Unfassbar. Jetzt sagst du natürlich sofort, also jetzt, um euch da einfach mitzunehmen in unsere Gedankenlage, ne? Jetzt haben wir gewisses Geld zum Investieren und können verschiedene Töpfe befüllen. Unter anderem auch Private Equity, weil wir einfach ein bisschen nebenbei streuen, neben Immobilien. Ist auch ein Topf, den wir befüllen können. Und wir haben unseren Bestand und wir haben das, ne? Und man könnte natürlich noch andere Sachen machen, aber das ist erstmal so hauptsächlich das, wo wir investieren. Und jetzt würde man ja sofort auf die Idee kommen, alles klar, all in, ja, für diesen Topf, weil das ist ja brutal, ja, wenn das jetzt noch fünfmal gut geht, richtig krass. Nur, wenn das noch fünfmal gut geht und richtig krass, steht man wieder an dem Punkt, ja, was macht man denn jetzt? Ja, wenn es jetzt noch fünfmal gut geht, ist nochmal richtig, richtig, richtig krass. Aber irgendwann geht es auch nicht mehr gut, man muss aufpassen, das ist ein ganz anderes Geschäft und ultra kurzfristig gedacht. Keine Ahnung, wie lange dieses Aufteilergeschäft in dieser Marktphase so und so funktioniert, wir müssen da wirklich das Ohr an der Schiene haben, wie gut die Verkäufe funktionieren und rechtzeitig aufpassen. Wenn das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, andere Sachen funktionieren, ist was ganz anderes wie der Bestand. Der Bestand macht bei weitem nicht solche Eigenkapitalrenditen, kann er per Definition gar nicht, aber der am Ende lässt uns ruhig schlafen und sichert den dauerhaften Cashflow. Bin sehr froh, dass wir den aufgebaut haben und jetzt die Möglichkeit haben hier, wie du sagst, also wenn das Geld halt nicht zurückkommt, passiert uns nichts. Und so muss man es, glaube ich, auch sehen. Ich fände es aber auch schade, wenn wir jetzt von den, sagen wir, das wird jetzt das 8. auch noch und das 9. das 10. Wir haben da jetzt 10 Projekte und wir machen die ersten 6 und freuen uns und die nächsten 4 kommen gar nicht zurück, dann haben wir unterm Strich wahrscheinlich auch nicht so viel gewonnen. Also man muss auch wirklich aufpassen, da nicht zu überdrehen und zu sagen, boah geil, das ist ja jetzt einfach kopierbar und das machen wir jetzt ständig.
Das ist kein Business, bei dem es clever ist, alles, was man an Gewinnen produziert, zu thesaurieren, um das Business größer zu machen. Ja. Weil da inhärent ein Risiko drinsteckt, das aus einer Marktsituation heraus alle Deals gleichzeitig treffen kann, weil die alle miteinander verbunden sind über die Marktsituation, über Zinsniveau und so weiter und so fort. Und wenn du es immer nur größer machst, spielst du am Ende eigentlich nur ein immer größeres All-In-Spiel. Und das ist einfach im Vermögensaufbau eine dumme Idee. Es ist eine dumme Idee, irgendwo All-In zu sein. Und clever ist es, diese Deals zu machen und zum Beispiel eine gegebene Größe an Eigenkapital, die man einmal festgelegt hat, immer wieder in neue Deals zu investieren, aber das Geld, was da an Gewinnen rauskommt, zur Seite zu legen und in sicherere Anlageklassen oder andere nicht korrelierende Anlageklassen zu übertragen. Ne? So dass man vielleicht nach 2 Jahren sagen kann, na, selbst wenn jetzt alles in die Hose geht, ne, dann haben wir immer noch was gewonnen, weil das haben wir zur Seite gelegt. Ein bisschen wie, also früher bin ich gerne mit Freunden mal ins Casino gegangen, also mit sehr überschaubarem Niveau von irgendwie 50 Euro oder sowas dann, aber haben da großen Spaß gehabt. In Holland war das, konnte man mit ganz kleinen Beträgen spielen, da war das ja auch immer die große Kunst. Also jetzt hast du 3-4 Mal Glück gehabt. Also wirklich Glück gehabt hast du erst, wenn du es damit aus der Tür schaffst. Und richtig. So ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ist kein Glücksspiel, aber da steckt ehrlich wirklich Risiko drin. Und deshalb muss man da anders vorgehen als bei Bestandsaufbau mit Mieteinnahmen, die sehr langfristig kalkulierbar, inflationsgeschützt und so weiter sind. Ne?
Genau. Und deswegen, ich glaube, man kann es eins zu eins übertragen, was wir in den letzten 5 Minuten gesagt haben, an das typische Fix-and-Flip-Business. Wenn ihr zuhört und sagt, ich will einen steilen Plan verfolgen mit Immobilien, ich starte jetzt durch und deswegen verstehe ich, besser ist, wenn ich Wohnungen ankaufe und gleich wieder verkaufe und den Gewinn mitnehme. Vorsicht, kauft vielleicht mal die eine oder andere wirklich für einen Bestand. Mischt das ganze Thema. Wir haben gerade ein Video dazu gemacht, ist jetzt eine Woche alt, was Vor- und Nachteile sind. Das fühlt sich komplett und ganz, ganz anders an. Und es gab eine Zeit, viele, viele Jahre zusteuernd auf 2022 quasi, wo das Ganze gegipfelt ist, wo die Leute immer noch und noch verrückter geworden sind. Jemand, der überhaupt Immobilien nicht konnte, der aber einfach nur gekauft hat, womöglich noch zum schlechten Preis, und dann noch 12 Monate gebraucht hat, um irgendwas zu renovieren und keine Zeit dafür hatte und dann noch eine Überraschung hatte. Aber in 12 Monaten war das so viel Mehrwert, dass er es wieder mit Gewinn verkaufen konnte. Das hat so viel maskiert vom Markt quasi, was eigentlich wirklich passiert, weil der Markt einfach so nach oben gegangen ist, dass dann wirklich viele 2022 aufgewacht sind und genau das Mist. Ich bin mitten noch im Casino, meine Chips sind auf dem Tisch und die Zinsen sind bei 4% und keiner kann mir gerade meine Immobilie zu den Preisen abkaufen, weil er jetzt 4% Zinsen zahlen muss. Das ist krass, wenn sowas passiert. Und deswegen würde ich mit sehenden Auges. Und ich glaube, hier einige von den Objekten kann man in den, also was ist jetzt so ein Szenario, wie man da rauskommt, ne? Einige von diesen Objekten kann man dann halten, muss dann rechtzeitig gucken. Man hat logischerweise hier eine variable Finanzierung, zumindest zu Großteilen, weil man es ja verkaufen will. Wann muss man die Zinsen festschreiben? Wann muss man sagen, okay, wir müssen jetzt auch für die bestehenden Objekte den Verlust begrenzen, wenn sowas möglicherweise passiert? Kann sein, das passiert gar nicht irgendwie in den nächsten 10 Jahren. Im Moment sind ja die Prognosen für den Immobilienmarkt sehr, sehr positiv von vielen Leuten aus der Branche, weil der Wohnraum so knapp ist, es nicht so aussieht, als ob die Zinsen irgendwie nochmal durch die Decke gehen oder da Riesensprünge zu erwarten sind, vielleicht eher ein bisschen nach unten. Wunderbar, da haben wir viele gute Jahre vor uns, das ist super, aber es wäre total schade, das alles auf eine Karte zu setzen und irgendwie zu verlieren.
Ja, und die Geschichte, dass die Zinsen schon nicht schnell steigen werden, haben wir uns 2020 auch alle erzählt.
Richtig.
Ja.
Gut, du wolltest noch Kapitalsammelstelle, glaube ich, kommentieren.
Ja, ich habe ja vorhin ein bisschen und ich habe dann gerade gemerkt, boah, wahrscheinlich war das auch ein bisschen jetzt rein auf der Tonspur verwirrend mit den Beteiligungsmodellen vorhin. Es gibt halt so viele Details, die da steuerlich eine Rolle spielen. Also wer es im Detail verstehen möchte, solche Dinge, schaut euch einfach die Videos und Inhalte mit Martin Richter an, die wir gerade machen, kommt in das Webinar mit ihm. Aus genau diesem Kontext, also wir werden jetzt für weitere Deals da in dem bayerischen Umfeld mit dem Roti wahrscheinlich so eine Eigenkapital-Sammel-GmbH gründen. Das fand ich nur interessant, das mal einmal zu teilen. Also jetzt könnte sich ja wieder jeder direkt beteiligen mit stillen Beteiligungen oder mit einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung über die Holdings. Und jetzt ist aber ein weiteres Konstrukt, man macht eine GmbH, das ist die Eigenkapital 2025 GmbH und an der beteiligen sich einmal die Eigenkapitalgeber mit einem festen Share, zum Beispiel jetzt 3 Leute mit jeweils irgendwie ein Drittel oder so, ne, und sagen zu, wie viel Geld sie 2025 dieser GmbH als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stellen können. Und diese GmbH wiederum beteiligt sich dann an den Handelsgesellschaften und kann dort dieses Geld dann wiederum als Gesellschafterdarlehen reingeben. Warum ist das jetzt noch wieder geil? Ja, weil also A, muss jetzt nicht jedes Mal das ganze Team von allen Eigenkapitalgebern irgendwie zu irgendwelchen Notarterminen auftauchen. Man muss auch die Shares nicht jedes Mal wieder neu miteinander verhandeln und diskutieren. Also jetzt kommt hier ein neuer Deal. Oh, ich würde gerade gerne Geld investieren und auch ich aber eigentlich auch und kann ich nicht ein bisschen mehr und ach so und ich muss aber gerade eigentlich woanders, sondern man kann einmal quasi Klarheit schaffen. Dieses Jahr wollen wir in Summe so und so viel Geld Eigenkapital gemeinsam in Deals investieren. Das Verhältnis, in dem wir das machen, ist so. Das kann jetzt jeder in seiner Liquiditätsplanung entsprechend blocken und zurückstellen, ne? Und hinterher können diejenigen, die das Handelsgeschäft steuern, diese Gesellschaft quasi in Personalunion, in der Geschäftsführung auch mitsteuern und können einfach sicherstellen, dass sie die Dinge sauber exekuten. So. Also sag mal, möchtest du aufmachen, über wie viele Themen man sich da Gedanken machen kann, die alle immer eine steuerliche Dimension haben, eine operative Dimension, eine planerische Dimension und finde es ganz cool eigentlich. Das haben wir tatsächlich jetzt genauso noch nicht gemacht und werden wir jetzt da wahrscheinlich gerade tun. Also jetzt die nächsten 2-3 Wochen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also so geht es uns mit unseren Immobilieninvestments. Bestand, großes Update folgt und wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie die Handelsdeals laufen. Sicherlich, ich glaube wahrscheinlich, dass wir beim nächsten oder übernächsten Spaziergang dann fast nur so ein Portfolio-Update machen und sehr viel detaillierter durch die Bestandshäuser gehen, aber auch mal durch diese Häuser hier nochmal, was für EK rein haben, was erwarten wir raus. Und wenn wir nur die Hälfte rauskriegen, freuen wir uns am Ende auch ziemlich
mal. Ja, weil richtig Sinn macht das Portfolio-Update, nachdem wir unsere Offsite mit Bodo und Martin hatten. Also genau. Das ist tatsächlich erst im
Übernächste.
Mai. Ne? Müssen wir mal gucken dann.
Übernächster Spaziergang.
Ja. Ja.
Okay, wir machen weiter noch mit Persönlichkeitsentwicklung gleich und vorher immer noch Updates zu Immocation. Was gibt es im Immocation-Universum zu berichten? Oder also es gibt sehr, sehr vieles zu berichten, aber wir beschränken uns auf 2 Themen. Thema Nummer 1, das Immocation Festival. Ich habe letztens Ads aufgenommen, also so Werbung, wo wir Tickets verkaufen. Und musste einfach, so habe mich hingesetzt, überlegt, was sage ich da jetzt? Und jetzt mal, also mal, wir sind mal kurz 20, ja, da würdest du sagen, Alter, wir haben eine Messe gemietet. Also, hätte uns das jemand gesagt, wo wir in der WG zusammensaßen, oder, ja, ihr werdet mal eine Messe zusammen mieten, die Messe Leipzig
in dem Fall. Für viele 100.000 Euro, mhm, für ein einziges Wochenende und du weißt noch nicht genau, wie viele Leute kommen.
Richtig. Also bitte kommt. Ja. Nein, warum haben wir eine Messe gemietet? Wir waren ja immer im Kongresszentrum Infinity in München. Das war gecapped auf 2.400 oder so Leute, glaube ich. Es ist aber gar nicht, es geht uns überhaupt nicht um die Größenordnung, dass wir jetzt einfach sagen, oh, wir wollen jetzt unbedingt so und so viel 1.000 Leute da haben. Wir wollen ein gutes Konzept umsetzen. Das war dort einfach nicht möglich, weil es keine Messe ist, sondern am Ende einen großen Saal hat und ein paar kleinere. Bei einer Messe können wir ja, also unfassbar, als ich die Messehallen auf dem Grundriss gesehen habe, und du dann denkst so, hä, wie viele kleine, was, das ist eine Bühne für 3.000 Leute, das ist ein kleines Kästchen in der Halle. Ja. So, hä, und daneben sind noch 10 Workshop-Areas und das passt doch nicht in eine Halle, bis man dann ein Bild sieht, wie man mit Weitwinkel in der Ecke von der Halle steht und, ah ja,
kannst du ein Stadion reinbauen.
Ich verstehe die Dimension von so einer Halle. Und das wollten wir haben. Warum? Weil wir mit dem Immocation Festival in eine ganz besondere, oder nicht besondere, aber spezielle Richtung wollen, wo das Team auch zu uns gesagt hat, ihr seid irre, dass ihr das macht. Wir glauben nicht, dass es geht. Jetzt wissen wir, dass es geht und machen es. Wir wollen zuerst mal thematisch tief gehen mit Immobilien. Wir wollen den größten Immobilien-Workshop der Welt dort aufbauen. Warum? Weil oftmals diese Art von, ich sage mal jetzt Finanzkongress oder generell Kongresse oder so, die gehen oft in so eine Richtung, ja, alle Leute, die halt auf Instagram und so ein bisschen Reichweite haben oder auch viel Reichweite haben, halten da ihren Standardvortrag und ja, ist ein cooles Event, aber wirklich was Neues kriegst du nicht mit, muss auch so funktionieren, weil die ganzen Reichweiten verkaufen Tickets und deswegen kriegst du große Kongresse hin. Aber das hat sich ja irgendwie ausgespielt, wenn du dann 1-2 Mal da warst, hast du es auch irgendwie gehört und wenn wir euch nochmal erzählen, dass der Hebeleffekt gut ist, dann könnt ihr wahrscheinlich auch sagen, ja, das wissen wir auch von YouTube schon. Natürlich wollen wir auch diese ganzen Themen dort behandeln, wir wollen aber wirklich in die Tiefe gehen können und deswegen brauchten wir die Möglichkeiten einer Messe, wo wir bis hin zu, also von natürlich mehreren Bühnen mit allen Levels von Immobilieneinsteiger, fortgeschrittener Profi, bis hin zu einem Konzept, wo wir wirklich einen Workshop umsetzen. Also mir war das ganz wichtig, ich habe wirklich das Team da, glaube ich, ein bisschen gestresst mit und haben gesagt, nee, nicht 10 Workshops. Ich will, dass wir den Leuten 60, 70, 80 Themen anbieten können, wo sie sagen, ich gehe dahin, weil jedes Jahr, einmal im Jahr ist das der Ort, wo es um alle immobilienrelevanten Themen für private Investoren geht. Und auch mein Thema ist ganz speziell dabei, weil ich eben gerade in Essen entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser kaufe und mich gerne in einem Workshop mit den 20 Leuten treffen möchte, ich das auch tun. Oder weil ich gerade an Monteure vermiete. Und wie cool wäre es, wenn die 30, 40, 50 Leute, die das in Deutschland tun, in einem Raum sitzen und wir kennen wahrscheinlich die, die es mit am größten aufziehen und die machen wir als Moderatoren vorne hin und dann habe ich da einen Workshop. Das hat unfassbar Mehrwert nachher. Und das und vieles andere mit sehr vielen verschiedenen Partyansätzen, die man auf so einem Messegelände machen kann und so, das geht halt nur, wenn wir eine Messe haben. Und deshalb freuen wir uns unfassbar auf den Oktober diesen Jahres und wollen mit euch eine ziemlich gute Zeit haben.
Ja, und die, also, ne, das meint auch diese Workshops, man kann es wieder denken in, hey, kleine Anzahl Leute, die sich miteinander im Dialog befindet. Man kann auch manche von denen vielleicht denken, als das ist wie eine kleine Bühne, wo es also einfach nochmal Wissensvermittlung, aber zu einem super speziellen Thema von vorne gibt. Und dann macht man eine Q&A dazu, ne? Aber es ist ein Thema, das halt nur eine kleine Menge von Leuten interessiert oder eine deutlich kleinere, so dass man es nie auf eine große Bühne stellen könnte. Aber hier passt es dann hin, ne? Wir machen jetzt, wir haben so eine Longlist gebaut für diese ganzen Workshop-Themen. Das sind jetzt weit über 100 Themen und die werden wir jetzt dann rumschicken an die Leute, die so ein Ticket eben inklusive dieser Deep Dives haben. Wichtig, dafür braucht man eines dieser Pro-Tickets, weil das ein eigener Bereich ist, zu dem auch nicht jeder Festivalbesucher dann Zugang hat, ne? Und werden dann eben jetzt eine Umfrage machen, welche Themen sind wie interessant, wie groß müssen diese Workshop-Räume für welche Themen sein, welche wollen wir anbieten, welche nicht. Das ist einfach geil, wenn du dir die Liste anschaust, ne? Also Vermietung, nur als einer von ganz vielen Übergebieten, hochpreisige WG-Einzelzimmervereinbarung an Studenten, Monteursvermietung, Kurzzeitvermietung, vorübergehender Gebrauch, Mieterhöhung mit Sofagesprächen, Mieterhöhung rechtlich richtig umsetzen, gesetzliche Beschränkungen bei der Neuvermietung und Workarounds, Vermietung über Rent-to-Rent und so weiter und so fort, jeweils einzelne Themen, in die man dann ernsthaft mit Zeit einsteigt, weil sie für einen persönlich gerade in der eigenen Strategie relevant sind. Das unglaublich, wie wertvoll diese zwei Tage sind, wenn man sich mit so einer individuellen Agenda da dann durchhangelt. Ne? Und das also macht voll Bock, diese Themen gerade zu sammeln, mit dem ganzen Coaching-Team, all dem Team dran, diese Liste zu generieren und freuen uns wirklich sehr drauf. Tickets gibt's noch, glaube ich, zum Early Bird Preis auf immocation.de/festival.
Genau, ja, wir freuen uns wirklich auf euch, das wird richtig aufregend. Zweites Thema, wer wird auch sehr groß präsent sein auf dem Festival? Unser Partner Wunderflats. Wir sind sehr happy, haben eine neue Kooperation ja seit dem letzten Festival. Wir wollen euch das einmal nochmal kurz erklären. Ist, glaube ich, relativ schnell erklärt. Möbliert, befristete Vermietung. Ich habe selber so eine Wohnung auch mal angemietet. Das ist zum Beispiel, wenn eine Firma ein Expat in irgendeine Stadt schickt, dann wohnt er da 6 Monate. Was sucht der? Der sucht natürlich fertig möbliert. Der sucht alle möglichen Services drumherum, damit das Ganze für ihn keine Zusatzarbeit bedeutet. Und was bezahlt der? Sehr, sehr viel mehr, als ein normaler Mieter bezahlen würde. Bezahlt möglicherweise auch noch seine Firma. Und deshalb kann man da sehr, sehr überdurchschnittliche Renditen einfahren. Das Ganze bedeutet natürlich Arbeit. Man muss, also hat häufiger Mieterwechsel und so weiter. Aber Wunderflats nimmt einen auch einen Teil der Arbeit ab. Und vor allem ist Wunderflats die größte Plattform, die es gibt, um genau diese Art von Mietverhältnissen zu vermitteln. Das heißt, ihr könnt auf Wunderflats auch wirklich gucken, könnt quasi den Markt analysieren. Was würde ich denn kriegen, wenn ich hier eine Wohnung habe in München und ich die jetzt möbliere und befristet vermiete für 6 Monate? Was würde ich dann mehr kriegen, wenn ich es normal vermiete? Gerade in A-Lagen kann sich das besonders lohnen und kann tatsächlich dazu führen, dass man sagt, okay, ich habe eine Immobilie, ich will halt zum Beispiel eine A-Lage unbedingt. Bitte rechnet die Immobilie so, dass er sagt, ich kann die Nummer auch fahren, wenn das Konzept nicht funktioniert. Ne? Also kann ja sein, dass irgendwann mal Gesetzesänderungen kommen und so weiter. Ist immer, wir mahnen immer zur Vorsicht bei irgendwelchen Sondervermietungsmodellen, egal was das ist. Einfach zu gucken, dass man die Immobilie auch gut halten kann, ne? Und sich nicht nur auf den Case zu verlassen, vor allem über viele Jahre gesehen, wenn der Case nicht funktionieren sollte. Wenn er aber funktioniert, ist natürlich eine gigantische Chance, eine Rendite mitzunehmen, die ich sonst nur in der C-Lage kriege, aber dafür habe ich eine A-Lage-Immobilie. Wenn ihr unter immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es einen richtigen Concierge-Service, die euch ausführlich beraten, weil wir wissen, die Immocation Community, die ihr seid, ihr fragt gerne im Detail nach, was ja genau richtig und schön ist und wollt wirklich euren Business Case auch verstehen. Und das könnt ihr da mit den Kollegen tun. Und dann könnt ihr überlegen, es gibt auch sowas wie Wunderflats Plus, wo die Möblierung sogar übernommen wird. Und ja, dann habt ihr vielleicht gar nicht mehr so viel Arbeit für deutlich mehr Rendite. Also immocation.de/wunderflats. Freuen uns sehr, wenn ihr das ausprobiert und wie bei allen unseren Partnerschaften, bitte gebt uns Feedback. Wir wollen dort, vorhin haben wir auch mal kurz die Interhyp erwähnt, dass wir dort ein Team ausgebildet haben von Finanzierungsberatern. Wir wollen das wirklich, also das funktioniert für uns nur, wenn es für euch funktioniert. Wir wollen es für euch bestmöglich bauen, dass es für euch Sinn macht. Und schreibt uns eure Feedbacks, wenn ihr dort seid. Also beide, ja, Wunderflats und Interhyp. Wir sind sehr eng, einmal mit dem Gründer, einmal mit dem Vorstand vernetzt, tauschen uns regelmäßig aus. Die sind extrem interessiert an Feedback und wollen das so bauen, dass es für euch funktioniert, weil das können wir auch mal zurückgeben an der Stelle, es freut uns unfassbar, was wir immer wieder merken im Rahmen dieser Partnerschaften, die Immocation Community, die ist, also ihr seid halt ernsthafte Umsetzer. Das merkt man immer wieder. Ihr beschäftigt euch im Detail damit. Ihr wollt wirklich nach vorne gehen. Oft auch habt ihr das Eigenkapital zu sagen, ja, ich will jetzt wirklich eine Immobilie kaufen. Und das freut uns sehr. Und dadurch können wir auch, glaube ich, wirklich gemeinsam dafür sorgen, dass diese Services so gebaut werden, dass sie für den Immobilieninvestor auch wirklich funktionieren. Also freuen uns auf euer Feedback da. So, das zur Immocation. Nächstes Kapitel, letztes Kapitel, Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir heute ein Thema gewünscht, wo du gesagt hast, du machst es ja gerade nicht, wieso willst du jetzt darüber reden? Und ja, ich will darüber reden, weil ich es quasi ein bisschen vermisse, weil ich letztens ein paar Mal dran gedacht habe. Was mir unfassbar geholfen hat, war Journaling. Du hast es auch gemacht, kannst gleich erzählen, wie du es gemacht hast. Man kann so vieles machen und Morgenroutinen und alles Mögliche. Und also Meditieren fand ich auch wirklich, wirklich großartig. Würde ich auch gerne machen. Meditieren und Journaling würde ich beides gerne machen. Es ist ja mit der Geburt meiner Tochter dann so stückweise rausgefahren, immer wieder ein bisschen rein. Aber also ich will mich selber wieder disziplinieren, das zu tun. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Ansätze, wie man das machen kann. Ich sage euch, was ich gemacht habe und was es mir gebracht hat. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich hatte ein kleines Buch und ich habe jeden Morgen manchmal drei, manchmal vier Sachen hingeschrieben. Ich habe ein Plus hingemacht, ich habe ein Minus hingemacht, ich habe ein Ausrufezeichen gemacht und einen Kreis. Und bei dem Plus habe ich hingeschrieben, was am Vortag meine positivste Emotion getriggert hat, wo ich mich am meisten gefreut habe. Bei dem Minus habe ich hingeschrieben, was am Vortag meine negativste Emotion getriggert hat, wo ich am schlechtesten drauf war an dem Tag. Das hat am ersten Tag quasi überhaupt keinen Effekt. Wenn man das über ein paar Wochen, ein paar Monate macht, ein paar Jahre, man geht schon fast durch den Tag und erkennt dann in dem Moment, wo es passiert, seine eigenen Trigger und merkt, das kommt morgen beim Plus hin oder boah, nervt mich das kommt morgen beim Minus hin. Und so, das reicht ein Satz, ne? Man weiß dann eh selber, was man meint und man liest sich das rückwirkend sowieso nicht alles durch. Aber man diszipliniert sich dazu, zu verstehen, was einen in eine positive Richtung einfach in einem selbst drin bringt und was in eine negative Richtung. Und wenn dann fünfmal auftaucht, der Stefan hat mich wieder genervt beim Minus, dann muss ich aber dringend mal den Stefan anrufen.
Ja. Morgen ist mein Fluss, dass der Marco bei laufender Kamera vom Stuhl gefallen ist.
Ja, schön. Ja, also genau. Also Schadenfreude gegenüber mir, das heißt, du würdest dann langfristig ableiten, es wäre gut, wenn ich ein paar Dinge mache, die dem Marco so gar nicht gefallen. Genau, das wäre eine Quintessenz. Nein, aber man lernt wirklich, zum Beispiel auch, dass man irgendeinen Geschäftspartner, wenn der da zehnmal beim Minus auftaucht, dann fragst du dich vielleicht langsam so, boah, also mit dem muss ich jetzt echt mal reden. Und wenn das dann ein Jahr lang so geht, dann fragst du dich, ob du mit dem noch weiter Geschäftspartnerschaften ausbauen willst und so. Ne? Gibt viele andere Beispiele, warum das unglaublich toll ist, seine eigenen Emotionen da zu kanalisieren und zu kennen. Beim Ausrufezeichen kommt hin eine Sache, die man sich vornimmt. Ich habe mir meistens so für auf Halbjahre gesehen ein paar Dinge vorgenommen, auf die ich achten will. Ein Beispiel könnte sein, Dinge zu Ende machen. Also mir ist es jetzt wichtig, dass wenn ich eine Aufgabe anfange, dass ich sie, soweit es an dem Tag geht, zu Ende mache und sie nicht auf zwei gestückelte Tage aufteile. Das hatte ich meine relativ Zeit lang da drin stehen und mich immer quasi wieder dran erinnert, dass, okay, darauf achte ich quasi heute besonders. Also das Ausrufezeichen war nach vorne gerichtet für den heutigen Tag. Und ich hatte quasi so ein Set aus 5 bis 10 Dingen, auf die ich in diesem Halbjahr achten will. Und da habe ich mich morgens nochmal auf eins speziell fokussiert. Und der Kreis war die wichtigste Aufgabe des Tages. Bei mir dann meistens eine Aufgabe, die ich auch sehr schnell danach angegangen bin, meistens als erstes und in so einem Bunkermodus, wo ich sonst auf nichts anderes drauf gucke, mir meistens Musik angemacht habe und gesagt, okay, der Tag ist eigentlich schon gewonnen, da kommt aus dem Buch One Thing, der Tag ist eigentlich schon gewonnen, wenn ich diese eine Aufgabe hinkriege. Ja, könnte jetzt heute sein, zum Beispiel einen guten Podcast mit dir aufnehmen, das heißt, das jetzt gut vorbereiten, mich wirklich darauf fokussieren oder einen großen Immobiliendeal prüfen oder so, sich wirklich eine Meinung bilden und sagen, das mache ich als erstes mit frischem Kopf und darauf fokussiere ich mich. Genau, das habe ich jeden Tag gemacht, zumindest an den Wochentagen und muss sagen, auch jetzt gerade, wo ich wieder drüber rede, es ärgert mich, dass ich es im Moment nicht mache, es nordet einen sehr, sehr gut ein und hat mir unglaublich viel geholfen. Damals, als ich so diszipliniert war, es noch zu machen. Du guckst gerade in deine Notiz.
Ja, es ist sehr geil. Ich habe gerade, also möchte ja irgendwas Sinnvolles zu dem Thema beitragen. Ich habe natürlich alles mal gemacht. Ich habe mal Dankbarkeitsjournaling gemacht, was irgendwie auch cool ist, aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, weil einem das, glaube ich, auch ein bisschen erdet, welche Dinge gut sind. Also da schreibt man ja nicht jeden Tag wieder hin, schön, dass mir wirtschaftlich gut geht, sondern man macht sich auch einfach mal über andere und kleinere Dinge Gedanken und merkt, für wie viele Dinge man eigentlich dankbar sein darf und was alles anders sein könnte und so. Aber ich möchte mal eins rausgreifen, was ich tatsächlich über einen relativ langen Zeitraum gemacht habe. Und das ist meine Happy List. Ich habe mein Buch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt. Ich glaube, Gilbert hieß der Autor. Da geht es um die Glücksforschung und die Fragestellung, was macht uns eigentlich wirklich glücklich? Und dann geht es darum, dass man halt herausgefunden hat, dass wir Menschen auch viele Dinge dann rückwirkend oft verblenden. Also Dinge, die uns unglücklich gemacht haben, werden weichgespült. Dinge, die uns glücklich gemacht haben, verschwimmen auch in so einem Brei. Und dass es halt sehr, sehr sinnvoll sei, in den Momenten sich jeweils eine Notiz zu machen. Hey, das habe ich jetzt gerade gemacht und dabei habe ich mich gut gefühlt. Das hat mich glücklich gemacht. Und jetzt war ich gerade in diesem Moment und da habe ich mich nicht gut gefühlt. Das hat mich unglücklich gemacht. Und ich habe also über wirklich Jahre hinweg eine Liste gemacht und habe immer, wenn mir etwas aufgefallen ist, was mich nachhaltig, also was in dem Moment für mich besonders schön war, habe ich es auf diese Plusliste geschrieben. Und wenn ich etwas erlebt habe, was negativ war, auf diese Negativliste und habe mir das dann immer wieder angeschaut und überlegt, okay, was kann und muss ich an meinem Leben ändern? Ganz klassisch, ne, do more of what makes you happy, um mehr von diesen Plus-Dingen zu machen, dass die öfter stattfinden und mehr Raum finden. Und was kann ich tun, um systematisch diese Negativ-Dinge zu reduzieren? Und das klingt banal, aber es hilft, wie immer, wenn du es aufschreiben musst und den Stift bewegen musst und überlegen musst, was ist das Wort, mit dem du das Ganze jetzt runterschreibst. Das ist ein ganz wertvoller Prozess versus einfach nur im Kopf irgendwie das ein bisschen zu jonglieren und es in dem Moment wirklich niederzuschreiben, das ist stark. Also ich manche Sachen, die hier auf der Negativliste stehen, in die wäre ich oder würde ich ohne diese Liste öfter wieder reinlaufen, wenn ich nicht so klar für mich in dem Moment beurteilt hatte, als ich drin war, fand ich es scheiße. So, ne? Oder als ich drin war, fand ich es gut. Ja, und das ist, also ich mache es jetzt dann ehrlicherweise auch schon seit 2 Jahren, glaube ich, nicht mehr, aber das fand ich für mich ein sehr geiles Ritual, was mir wirklich was gebracht hat. Übrigens, ich habe gerade drauf geschaut, musste schmunzeln. Also auf der Negativliste steht, das ist geil, dieser elende WhatsApp-Wahnsinn, unendlich viele Nachrichten, ich kann's nicht mehr sehen. Das war, du weißt, welche Phase das war. Also es gab eine Zeit, wo wir im Occasion, wo das alles sehr, sehr krass gewachsen ist. Da habe ich glaube, 2 Stunden am Tag Sprachnachrichten abgehört und 2 Stunden Sprachnachrichten eingesprochen. Und es war egal, wann du das Handy aufgemacht hast, waren wieder in 20 oder 25 Chats irgendwelche Dinge. Und es ging so nicht mehr, ne? Und ich habe dann angefangen, auch mir diesen Rhythmus zu überlegen, wie oft mache ich WhatsApp auf, einmal am Tag, zweimal am Tag konsequent, welche Dinge finden in WhatsApp statt, welche Dinge finden da nicht statt und so weiter, ne? Welche Verantwortung muss von mir weg, wo darf ich nicht mehr eingebunden sein und so und ja.
Ja, happy day. Letzter Kommentar dazu, weil das finde ich nämlich, also gerade Männer ist mein Gefühl und das darf man natürlich nicht verallgemeinern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sind oft dabei sehr, sehr lösungsorientiert, also wollen immer schnell sofort eine Lösung präsentieren und einem selber gegenüber auch. Und darum geht's gar nicht, ne? So wie dein Negativ gerade formuliert war, du hast dich einfach nur dieselbe gegenüber einmal ausgekotzt und das reicht. Du musst nicht dann noch 5 Minuten darüber nachgrübeln, wie du das jetzt in diesem Moment lösen kannst, sondern das machst du dann schon über die Zeit. Wenn das da 5-mal, 10-mal, 20-mal auftaucht beim Minus, dann merkst du irgendwann, das ist ein Punkt, der mich wirklich nervt und dann kommst du schon auf Lösungsideen, wie du es dann gerade auch gesagt hast, ne, was ja eh langfristiger ist. Also,
ja. Ich lese mir gerade diese Plusliste durch, also wenn ich das alles in einer Woche unterbringen könnte, das klingt schon am ziemlich guten Leben, muss ich sagen. Ich merke, ich muss die öfters mal wieder zur Hand nehmen.
Ja, und dann ist er Papa geworden.
Ja, sein Kontingent. Genau. Geht auf gar keinen Fall.
Genau. Sehr gut. Aber ich kann natürlich beim nächsten Mal nochmal vom Stuhl fallen, wenn du das möchtest. Ich bin sicher auf deine Negativliste.
Schreibe ich heute noch rein.
Dass er sich nicht wirklich wehgetan hat. Ja, es tut mir leid. Genau. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart beim Spaziergang. Denkt an euer Festival-Ticket im location.de/festival und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört im nächsten Spaziergang. Bis dahin. Ciao.
Alles Gute. Ciao.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.